90 Plus On Air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
Moin, liebe Zuhörer. 90 Plus On Air. Die erste Live-Sendung am Deadline Day. Wir haben jetzt den 31. August. Ihr wisst das alle. 22 Uhr. Und wir haben jetzt für euch geballte Analysen, Transfers, Gerüchte, Highlights, alles, was dieser Tag zu bieten hatte. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, ihr habt das sicherlich auch schon verfolgt, das war einiges. 31. August, 22 Uhr, ich gehe erstmal die Runde durch, meine Güte, lange ist es her, dass wir zusammen einen Podcast gemacht haben und das auch noch in dieser Runde. Ich fange mal an mit dem Christoph. Christoph, ich glaube, wir haben uns am längsten nicht mehr gehört. Moin, ich freue mich, dass du dabei bist und du hast ja für uns die Spanier so ein bisschen beobachtet. Da könnte sich ja auch noch ein bisschen was tun, freut mich, dass du dabei bist.
Ja, moin. Schön, wieder dabei zu sein. Ja, Spanien, wie gesagt, ich sag's jetzt schon mal, ist ja noch ein Tag länger, ist ja noch morgen, aber hat sich schon einiges getan, wird sich noch einiges tun. Ich freue mich drauf.
Ich mich auf jeden Fall auch, was du uns gleich erzählen wirst. Wir gehen mal weiter in der Runde. Ihr Manuel, den habe ich hier als nächstes auf dem Tableau. Manuel Behlert, du bist ja frisch dabei, kann man schon noch sagen, beim 90-Plus-Team, bist aber richtig aktiv in Artikeln und Twitter und jetzt auch zum ersten Mal beim Podcast bei der Premiere. Freut mich natürlich, dass wir jetzt auch mal deine zarte Stimme hören können und nicht nur deine wohldosierten Texte. Moin, Manu.
Ja, hallo. Heute wird es um Frankreich gehen. Da hat sich ja heute noch einiges getan. Vor allem Kylian Mbappé wird heute Abend noch das Thema sein.
Ja, du bist unser Franzose. Hast du dir wahrscheinlich auch ein bisschen Baguette bereitgelegt, einen kleinen Champagner aufgemacht für Mbappé, das könnte ja der zweiteuerste Spieler werden im nächsten Jahr. Wir gehen weiter. Marius Merk, einer der Gründer von 90 Plus. Wir sind ja jetzt in der Kooperation mit Mein Sportradio den nächsten Schritt gegangen, machen jetzt hier unsere erste Live-Sendung. Marius, du bist ein großer Podcast-Fan, ist natürlich auch für dich jetzt ein Highlight, ne?
Ja, natürlich. Live ist schon mal nochmal was anderes als, ja, wie wir es sonst immer gehandhabt haben.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja, Chris. Du bist auch mal wieder dabei, England-Experte heute, da haben wir natürlich auch noch den ein oder anderen Kracher. Wir haben es natürlich auch schon irgendwie in den Podcast so gemacht. Das ist fast immer der erste Call, der war, den wir dann auch so reingesetzt haben ins Netz. Also von daher müssten wir ja gut gerüstet sein. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich hoffe, du auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon ziemlich gespannt und ich hoffe mal, dass in den letzten Stunden sich noch etwas tut auf dem Fenster.
Vielleicht noch zur Information für euch, genau, du sprichst es an. Wir haben jetzt jeweils zwischen den Blöcken ja, Reporter, die uns von den einzelnen Ligen berichten, die Transfers berichten. Dann gibt's aber auch den einen Twitter-Reporter, der sozusagen das soziale Netzwerk so im Blick hat und dann schaut, was passiert noch in den letzten Stunden. Wir wollen ja, haben angedacht, bis 0.30 Uhr zu senden, 0.30 Uhr zu streamen. Das sind noch ein paar Stündchen und der schaltet sich dann immer wieder live rein. So, wir beginnen jetzt mit einem kleinen Einstieg. Was ist passiert? Was ist noch zu erwarten? Die Highlights des Deadline Days. Und Marius, ich würde dich mal bitten, zähl schon mal so ein bisschen auf, was wir heute so alles geboten bekommen haben.
Ja, natürlich das größte Highlight war der jetzt feststehende Wechsel von Kylian Mbappé. Es hat sich natürlich über den ganzen Sommer angedeutet, dass der Senkrechtstarter des Jahres, kann man schon so bezeichnen, denke ich, nicht in Monaco bleiben wird. An ihm war nahezu ganz Europa hinterher, zumindest der Teil aus Europa, der sich den Spieler auch leisten kann. Letzten Endes hat es jetzt überraschenderweise, wie man vielleicht nicht unbedingt vor dem Sommer gedacht hat, Paris Saint-Germain das Rennen gemacht. Sie werden Mbappé erstmal ausleihen und haben dann im nächsten Jahr, darüber besteht noch Uneinigkeit, entweder eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht. Wahrscheinlich ist es eher eine Kaufpflicht. Diese soll bei 180 Millionen Euro liegen. Eine Kaufoption wäre wahrscheinlich zu riskant für Monaco. Also es würde doch sehr überraschen, wenn sich die Monegassen auf einen solchen Deal eingelassen hätten. Man weiß jetzt auch nicht, so gut und so talentiert wie Mbappé auch scheint, ist es durchaus möglich, dass er sich in diesem Jahr schwer verletzt, seine erste richtige Formkrise kriegt. Also deswegen sind wir schon eher der Meinung, dass hier eine Kaufpflicht anstelle von einer Kaufoption vorliegt.
Aber mal ganz im Ernst, ne? Also so wirklich, Chris ist auch bei uns in der Runde.
Chris war beim Akku geworden,
Kannst du den
Entschuldigung, die Leitung war gerade ein bisschen weg, natürlich direkt zum Live-Start, aber ich habe dich gerade am Ende leider nicht mehr verstanden.
Kannst du den
Wechsel nachvollziehen?
Ja, von Monaco.
Ja, aus der Sicht von Monaco ist es natürlich sehr irgendwie schon sehr überraschend. Allerdings, wenn man sich mal die Aussagen der Vereinsführung in den letzten Monaten mal betrachtet, hat man schon klar ausgedrückt, dass man keinem seiner Spieler wirklich Steine in den Weg legen wird und dass man sich irgendwie auch wahrscheinlich ein Standing als Ausbilderverein schaffen will. Man ist sich bewusst, dass man diese Spieler nicht alle langfristig halten kann. Und daher hat man wohl die Strategie gewählt, junge Talente auszubilden und sie dann gewinnbringend weiter zu verkaufen. Und wenn dann junge Spieler, die quasi auf dem Karrieresprung sind, sehen, dass Monaco sie gut ausbilden kann und auch entsprechend dann weiterziehen lässt, dann sind sie durchaus eine attraktive Station für solche Spieler auf jeden Fall.
Ja, durchaus. Aber letzten Endes muss man auch sagen, dass diese Abgangswelle, die ja zu Beginn des Sommers so prophezeit wurde, nicht in der Form eingetreten ist, wie man es vielleicht erwartet hat. Letzten Endes sind mit Bernardo Silva, mit Benjamin Mendy, mit Kylian Mbappé im Wesentlichen eigentlich nur drei Stammspieler gegangen. Thomas Lemar wird jetzt anscheinend bleiben, das werden wir später auch noch thematisieren. Ebenso wird wohl Fabinho bleiben, der hinter dem PSG kurzfristig auch nochmal her war. Also der Vizemeister wollte wohl den Meister aus Frankreich leer kaufen. Fabinho wird jetzt wohl doch bleiben. Und deswegen hat sich PSG auch nochmal kurzzeitig nach Jean Seri von OGC Nizza orientiert. Aber der Deal war wohl zu kurzfristig und von daher nicht realisierbar.
Marius, was gibt's noch so an Highlights, die der 3-Day uns geboten hat heute?
Ja, ziemliche Verwirrung herrscht um Riyad Mahrez. Der wurde heute Morgen von der algerischen Nationalmannschaft freigestellt für einen Kurztrip nach Europa, um sich einem wahrscheinlich anderen Verein anzuschließen. So hat zumindest auch mal der Verband kommuniziert. Seitdem schwimmt man jetzt aber eher in komischen Gewässern, muss man sagen. Die Meldungen stimmen kaum überein. Ein algerisches Portal hat gemeldet, ganz kryptisch, er wird die gleiche Trikotfarbe wie letztes Jahr tragen. Ja, da könnte natürlich auch sein, dass er zu Schalke geht, aber die können sich wahrscheinlich nicht leisten. Barcelona hat auch blau im Trikot, aber ich glaube, dass dieses Portal dann doch eher Chelsea gemeint hat. Das war heute Morgen. Heute Mittag wurde dann berichtet, dass er in Barcelona gelandet sei und ein Engagement bei Barca bevorstehe. Heute Nachmittag wiederum hieß es dann, dass Chelsea wohl in der Pole Position liegt, ein entsprechendes Angebot abgegeben habe. Letzten Endes weiß man jetzt auch am Abend nicht genau, was bei Mahrez Sache ist. Zumindest ist jetzt der Sohn immer noch mein aktueller Stand in diesem Podcast, zu Beginn dieses Podcasts. Ja.
Chris, was hattest du so im Petto? Hast du dich da auch so wiedergefunden in den Highlights oder gab es für dich noch so ein paar Sachen, wo du sagst, ey, da war richtig was los?
Ja, also das Thema des Tages war wahrscheinlich wohl Alexis Sanchez. Der Deal ist jetzt tot, wie es scheint, nachdem sich Arsenal ja kurzfristig doch noch umentschieden hatte, den Chilien doch noch zu verkaufen, beziehungsweise sich gesprächsbereit zu zeigen. Manchester City hat wohl auch eine Ablöse geboten, die für Arsenal akzeptabel war, also etwas mehr als 60 Millionen Euro. Allerdings konnte man sich natürlich in den wenigen Stunden, die noch auf dem Transferfenster verbleiben, nicht mehr auf einen Nachfolgekandidaten festlegen, beziehungsweise es gab nur wenige Kandidaten. Thomas Lemar war da ein Name, der gehandelt wurde. Anscheinend gab es da auch ein Gebot von circa 100 Millionen Euro. Andere Medien sagen wiederum, es gab gar kein Gebot und Thomas Lemar hätte den Deal hätte den Deal auch abgesagt und wollte nicht zu Arsenal wechseln. Ein Grund dafür soll unter anderem sein, dass ihm missfallen hat, wie Arsenal vor einem Monat noch sich um ihn bemüht hatte und sich weigerte, mehr Geld für ihn in die Hand zu nehmen. Da Arsenal jetzt keinen Nachfolger gefunden hat, wird Alexis Sanchez mittlerweile wohl zu 99% bleiben und Manchester City geht leer aus. Die einzige Option, die noch da war, war, dass Manchester City eventuell noch einen Spieler in den Deal mit einschließt, so damit Arsenal einen Nachfolger hat. Da wurde öfter Raheem Sterling genannt, doch City scheint jetzt wirklich nicht bereit zu sein, diesen Weg zu wählen. Also der Deal für Alexis Sanchez scheint, wie es aussieht, auf jeden Fall tot zu sein und er wird wohl auch trotz auslaufendem Vertrag auf jeden Fall beim FC Arsenal bleiben.
Ja, da schaut der Stich. Markus, es gibt auch noch einen Sieg noch Blick offen, sagt Kölner.
Bitte?
Marius, meinte ich.
Ja, den letzten Satz nochmal, die Verbindung war gerade leider schlecht.
Ich nehme stark an, dass Christian darauf hinaus wollte, ich glaube, die Frage ging an dich, was noch über die Bühne gehen könnte. In dem Fall hat er wahrscheinlich auf Mamadou Sakho angespielt, auch wenn Christian jetzt wahrscheinlich im der Empfangsdiaspora schlecht hin sich
befindet. Ja, Mamadou Sakho scheint vor einer Rückkehr zu Crystal Palace zu stehen. Rückkehr, weil er die letzte Rückrunde der Saison leihweise dort verbracht hat, der Innenverteidiger vom FC Liverpool. Lange schien sich Crystal Palace gegen eine Verpflichtung von Sakho zu entscheiden. In den letzten Tagen haben dann die Gerüchte wieder etwas Fahrt aufgenommen. Momentan sieht es so aus, als ob Sakho für knapp 30 Millionen Euro tatsächlich zu Crystal Palace zurückkehren wird. Und ja, das ist ein Deal, der auf jeden Fall in den kommenden Stunden noch zu erwarten ist. Dann ist noch Adrien Silva aus Portugal. Leicester hatte sich schon letzten Sommer um ihn bemüht. Damals war die Ablöse noch zu teuer. Der Preis ist jetzt allerdings etwas gesunken und der Mittelfeldspieler könnte der Nachfolger für Danny Drinkwater sein. Dieser Deal ist auch ziemlich wahrscheinlich, da der Spieler bereits auf dem Weg nach England sein soll. Und ja, Drinkwater, das führt uns direkt zum FC Chelsea, denn der Mittelfeldspieler ist wohl das realistischste Transferziel für die Blues. Soll von Leicester kommen und etwas mehr Breite im Kader schaffen und ist ein als Ergänzungsspieler zu betrachten. Und dann kommt noch Davide Zappacosta aus Turin. Er soll eine weitere Alternative für die Außenverteidigerposition darstellen. Dann hatte Chelsea noch einen letzten Transfer heute vor, und zwar wollte man sich im Sturm noch etwas verstärken mit Fernando Llorente von Swansea, da Swansea an einer Rückkehraktion von Wilfried Bony momentan daran bastelt. Allerdings hat sich Llorente anscheinend für Tottenham entschieden. Also Chelsea geht dahingegen wohl leer aus. Doch die Deals für Danny Drinkwater und Davide Zappacosta sind, wie gesagt, sehr wahrscheinlich. Also da ist auf jeden Fall noch mit Vollzug zu rechnen in den nächsten Stunden.
Das ist aber irgendwie nur so eine Notlösung dieser Davide Zappacosta, ne? Also wir haben auch schön einen Tweet abgesetzt, dass Chelsea da in diesem Deadline-Day ziemlich leer auszugehen scheint. Und Zappacosta ist jetzt nicht so die erste Wahl, ne?
Nee, also man muss da auch wirklich betonen, dass das Transferfenster für den FC Chelsea alles andere als zufriedenstellend lief. Man hatte mehrere Spieler im Visier, da waren unter anderem Alexandro von Juventus. Man hat auch an Alex Oxlade-Chamberlain gebaggert vom FC Arsenal, der sich allerdings für Liverpool entschied. Deswegen für Chelsea lief das alles andere als zufriedenstellend. Conte hatte deutlich mehr Verstärkungen im Visier und wollte sein Kader für die zusätzliche Belastung der Champions League natürlich verstärken und dürfte dementsprechend auch ziemlich gefrustet sein. Also bei Chelsea, obwohl man so eine überragende Saison gespielt hat, ist momentan sicherlich keine gute Stimmung im Verein.
Ja, das glaube ich. Marius, wir haben jetzt vielleicht noch als letzten Punkt so in der ersten kleinen Warmachrunde, was noch völlig offen ist. Und da gibt es einen Namen, den wir da auf jeden Fall noch auf der Liste haben müssen. Wer ist das?
Ja, Riyad Mahrez vor allem, also den hatten wir schon gerade thematisiert. Das letzte Update gab es jetzt vor kurzem, das letzte Update für den Transfermarkt heute, weil sowas ist ja heute schon eine Meldung mehr. Seine Frau hat nämlich bei ihrem Twitter-Account in der Bio etwas geändert. Das heißt, da steht einfach ein Barney Stinson-mäßiges Wait for it, das wahrscheinlich irgendeinem Transfer oder in irgendeiner Art und Weise mit Bewegung bei Mahrez zu rechnen ist.
Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, muss ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, auch für die technischen Probleme hier entschuldigen. Die versuchen wir natürlich noch in den Griff zu bekommen. War auf jeden Fall ein entspannter erster Block. Jetzt gibt es erstmal Werbung und danach melden wir uns auch schon wieder.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon.
wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. 90 plus on air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
So, wir sind zurück aus der Werbepause. Nochmal entschuldigen für die technischen Probleme. Das werden wir natürlich versuchen, in den Griff zu kommen. Aber wie sagt man so schön, in Funk und Fernsehen, das ist live, liebe Leute. Und das muss man dann auch so einfach hinnehmen. Wir beginnen jetzt weiter mit der Bundesliga. Die hat ja schon seit ein paar Stunden geschlossen, das Transferfenster. Da ist alles zu. Niet und nagelfest verrammelt erstmal bis zum Winter. Und ich begrüße jetzt in der Runde Manu und Christoph. Moin, ihr beiden. Ihr habt gewechselt mit Chris und Marius und seid jetzt so ein bisschen dabei und wir quatschen so, was so alles in der ersten deutschen Liga vonstatten ging.
Genau, hallo.
Jo, dann fangen wir direkt mal an. Auch hier nochmal Highlights des Deadline Days. Und es gibt wohl ein paar Top-Transfers des Tages. Das kann man schon so sagen. Wir beginnen vielleicht mit einer ganzen Kleinigkeit vielleicht. Virinha von den Wölfen, der ist nach 5 Jahren bei den Wölfen, hat sich natürlich auch in die Geschichtsbücher geschossen mit seinem 1-0 in der Relegation in Braunschweig. Der ist zu dem Club zurückgekehrt, wo er schon mal war, nämlich nach PAOK Saloniki. Manu, wie bewertest du diesen Transfer?
Genau, also für den VfL Wolfsburg ist dieser Transfer keine Schwächung. Also sie haben mit Paul Verhaag einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet, der als Stammspieler eingeplant ist, der beim FC Augsburg eine sehr, sehr gute Zeit hatte, ein absolut verlässlicher Spieler ist. Beim VfL Wolfsburg hat sich sowieso in diesem Sommer wieder einiges getan. Da ist wieder einiges an Umbruch geschehen. Virinha war auch ein Spieler, der den Wunsch hatte, zurück nach Griechenland zu wechseln. Auch seine Familie wollte zurück nach Griechenland. Dementsprechend ist das einfach ein logischer Transfer, der im Endeffekt dann zustande gekommen ist. Und im Endeffekt, ja, an ein paar Details noch hing, aber jetzt heute am letzten Transfertag hat sich das dann noch ergeben und ich denke, damit sind alle Parteien zufrieden.
Eine Sache, die mich auch überrascht hat, ich weiß nicht, wie es bei dir, Christoph, ist, Ante Rebic, also da hat sowohl Freddy Bobic gesagt und auch Niko Kovac, wir wollen keinen mehr für den Flügel holen und ja, jetzt ist die Leihe doch perfekt. Was sagst du dazu?
Ja,
dann ist das Experiment kurz eben gescheitert, mit den Kopfhörern, sorry. Ja, ich finde, Ante Rebic ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler, mit seiner Direktheit, mit seiner Physis. Das ist schon auf jeden Fall ein Spieler, der Eintracht weiterhelfen kann und vor allen Dingen auch, der jetzt das Umfeld schon kennt und sich relativ schnell einfügen kann. Das Ende der letzten Saison war ein bisschen komisch, aber ja, vielleicht ist es jetzt im zweiten Anlauf doch die große Liebe.
Ja, das auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, wie du sagst. Hat ja auch im DFB-Pokalfinale für mich persönlich einen richtig guten Auftritt hingelegt. Hat auch zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen. Einer, der vielleicht auch irgendwann mal wieder gerne einen Titel gewinnt oder DFB-Pokalfinale spielen möchte, das ist Kevin Campbell, Manu. Und das ist schon einer der Top-Transfers dieses Deadline Days ist der Wechsel von Kevin Campbell von seinem Heimatausbilderverein Leverkusen zu Red Bull. Er war mal bei Red Bull, aber bei Salzburg jetzt ist er ein bisschen woanders.
Genau, Kevin Campbell war ja schon am Anfang der Transferphase ein Thema, als er nach dem Wechsel von seinem Ex-Trainer Roger Schmidt zu Beijing Guojan dort auf der Liste stand und ja seinem, wie er selbst sagte, Mentor folgen wollte. Nun hat sich dann der Wechsel zu RB Leipzig ergeben. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass Leipzig den Kader nochmal in der Breite verstärken wollte, in Campbell auch einen sehr, sehr flexiblen Spieler sieht, der nicht nur im defensiven Mittelfeld, also zentralen Mittelfeld, sondern auch in der Offensive eingesetzt werden kann. Bei dem Verlust von Oliver Berg, der auf die Insel gewechselt ist, macht diese Kaderergänzung definitiv Sinn. Und es ist natürlich auch schon ein kleiner Vorgriff für Leipzig, denn in der nächsten Saison wird Naby Keita zum FC Liverpool wechseln. Diese Lücke kann Kevin Campbell zumindest zum Teil ersetzen.
Aber jetzt mal, Christoph, ich nehme dich gerne mit rein in die Diskussion. Kevin Campbell, Leipzig, kann das passen? Ich meine, Hasenhüttl sagt, ja, ein sehr variabler Spieler mit Tempo. Aber bist du davon hundertprozentig überzeugt? Vielleicht müssen wir die Frage auch nochmal an Manu stellen. Manu, sag du das mal.
Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich sehe in Ralf Hasenhüttl auf jeden Fall einen Trainer, der ein sehr gutes Konzept hat, der das auch bei im FC Ingolstadt schon unter Beweis gestellt hat. Man sagt ja immer, man erkennt den Wert eines Trainers dann, wenn er weg ist. Und das ist bei Ingolstadt ja auch der Fall gewesen. Nachdem Ralf Hasenhüttl weg war, gab es Schwierigkeiten. Und nun ist es eben auch der Fall, dass Hasenhüttl in diesem Sommer den Kader von RB Leipzig vor allem in der Breite angepasst hat. Mit Augustin hat er auch einen sehr, sehr interessanten Offensivspieler geholt. Leipzig bastelt schon am Kader für die Champions League. Und da kann Campbell, der jetzt auch schon nicht nur Länderspiele, sondern auch schon internationale Spiele auf dem Buckel hat, sicherlich eine sehr, sehr gute Ergänzung sein. Ob er jetzt den Mannschaften der Spitze weiterbringt, das bezweifle ich auch. Aber die Breite, und das war das Wichtigste für Leipzig in diesem Sommer, denke ich, ist eine sehr, sehr gute Verstärkung.
Da hast du auf jeden Fall recht. Also ich sag mal, Hasel hat ja auch gesagt, jetzt ist jede Position doppelt besetzt. Beim BVB in der Offensive, Manu, da ist, glaube ich, die Position ja doppelt und dreifach besetzt teilweise, auch was Talente angeht. Ja, wir haben jetzt ein neues Top-Talent dazu bekommen beim BVB in Schwarz-Gelb, Jadon Sancho. Da ist ja eigentlich schon ordentlich was los da vorne, wenn ein Marco Reus dann auch wieder fit wird und ein Mario Götze, der jetzt auch wieder erstarkt. Wie kann der denn eingebunden werden? Wahrscheinlich auch erstmal über die zweite Mannschaft und vielleicht auch über die Jugend. Ne? Der ist ja erst 17 Jahre alt oder 16. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, genau, der ist 17, Jadon Sancho. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der sich wahrscheinlich in der Youth League erstmal zeigen darf und sich akklimatisieren darf bei Borussia Dortmund. Sie sind ja dafür bekannt, dass sie jungen Spielern die Zeit geben, sich an das neue Land, an das neue Umfeld zu gewöhnen. Und das wird bei Jadon Sancho auch der Fall sein. Klar, mit Pulisic und auch Reus und Philipp und wie sie alle heißen, sind viele Spieler vorhanden, die eine gute Qualität haben, die Ansprüche haben, häufig zu spielen. Und Sancho muss sich da erstmal unterordnen. Aber sicherlich ist er bei Dortmund doch besser aufgehoben als bei Manchester City, da wo die Konkurrenz einfach noch größer ist. Ich denke, es ist halt einfach ein Spieler, der mittelfristig, langfristig helfen kann. Und wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, wenn so ein Spieler verfügbar ist, dann ja, muss ein Verein wie Dortmund, der sich mit Talenten in den letzten Jahren häufiger befasst hat und da auch gute Erfahrungen gemacht hat, abgesehen von Dembele, der jetzt vielleicht im Endeffekt nur finanziell eine sehr, sehr gute Erfahrung war, muss Dortmund einfach zuschlagen und man sieht ja auch, dass andere Top-Vereine interessiert waren. Dementsprechend haben ist in dem Fall besser als nicht haben und ich vertraue Dortmund da schon, gerade Peter Bosch, der auch bei Ajax viel mit Talenten gearbeitet hat, dass sie ihn langfristig gut einarbeiten werden und dann auch, dass der Spieler dann auch auf seine Einsatzzeiten kommt.
Thema Borussia Dortmund auch in Bezug auf diesen Transfer, die haben wirklich eine sehr erfolgreiche oder bezüglich ihres Images eine sehr erfolgreiche Transferperiode hinter sich, muss man ganz klar sagen. Auch bei Jadon Sancho sind sie auch sehr beharrlich geblieben. Die Verhandlungen waren richtig lange und der hat sich auch schon vor ein paar Monaten, ein paar Wochen das Trainingsgelände angeschaut. Und jetzt erst ist der Deal über die Bühne gegangen, das ist aber gar kein Problem. Auch hier hat der BVB ganz kalt und ganz kühl und ganz rational gehandelt, wie auch bei Ousmane Dembélé. Man muss schon sagen, da haben die Dortmunder der Liga gezeigt, wie es gehen kann, ne? Wie es gehen muss. Wie siehst du das?
Ja, bei Dembélé ja, war das schon eine Sache, die als Verein sehr, sehr schwierig ist. Der Spieler hat sicherlich Dinge gemacht, das haben ja auch seine Mitspieler kommuniziert, beispielsweise Nuri Sahin in diversen Interviews, die so nicht hinnehmbar sind. Und Dortmund hat in dem ganzen Umgang mit der Personalie wirklich sehr, sehr gut unter Beweis gestellt, dass man zwar Dinge nicht akzeptieren kann, aber trotzdem damit rational und gut umgehen kann. Dementsprechend ist es im Endeffekt auch gut, dass Dortmund auf seine Forderungen bestanden hat und diese auch bis zum Ende versucht hat durchzubringen. Und im Endeffekt hat man dann eine finanzielle Einnahme bekommen, die sich auch auf die nächsten Jahre positiv auswirken wird. Also der BVB hat jetzt in der Breite einen unglaublich guten Kader und muss in den nächsten Jahren, wenn wirklich wenig Spieler den Schritt verlassen, tatsächlich nur in der Spitze zulegen und kann den Kader nach und nach in Anführungszeichen ausmisten und den ja, wie gesagt, Qualität hinzufügen.
Ich möchte noch mal ein ganz kleines bisschen bei dieser Diskussion bleiben mit kommenden Transfer, so Neymar, der das Ganze so ins Rollen gebracht hat mit 222 Millionen, jetzt Ousmane Dembélé noch dazu als zweitteuerster Transfer. Der FC Bayern hat den Rekordtransfer gemacht in der Liga mit Corentin Tolisso für 41 Millionen, aber das ist ja in der Relation gar nichts eigentlich als Einkauf vom Ausland in die Liga. Und hat jetzt aber 100 Millionen in ein neues Nachwuchsleistungszentrum gesteckt. Also unter Hoeneß soll wohl ein anderer Weg eingeschlagen werden. Man möchte eher wieder auf die Talente, auf die Lahms, auf die Alabas zurückgreifen, die man ja quasi Jahr für Jahr hochziehen konnte. Manu, ist das für den FC Bayern jetzt durch eine Investition in ein Nachwuchsleistungszentrum anstatt in eine Personalie ein guter Weg, ein Weg mit Zukunft in dieser Blasenfußball?
Das ist schwierig. Einerseits ist es natürlich klar, dass man langfristig auch in die Jugend investieren muss und dass das Jugendleistungszentrum wichtig ist. Denn vor allem vorher war es ja tatsächlich der Fall, dass die Bedingungen der Jugendmannschaften in München nicht überragend waren und dass man, wenn man die finanziellen Mittel zur Verfügung stehend hat, dass man dann ja auch nachhaltig in die Jugend investieren will. Das ist ganz logisch, aber es kann von Bayern sein, in den nächsten 2-3 Jahren zu erwarten, dass neue Spieler wie Lahm, wie Alaba da plötzlich aus der Jugend hochkommen, denn das Niveau beim FC Bayern in der ersten Mannschaft ist mittlerweile so hoch, dass nur absolute Ausnahmespieler es schaffen, in die Mannschaft vorzustoßen. Also es werden wahrscheinlich häufiger Spieler der Marke Heuberg, Schöpf hochkommen und das muss dann auch gefördert werden. Diese Spieler müssen dann auch ausgeliehen werden, aber in den nächsten 2-3 Jahren rechne ich da noch nicht damit, dass sich da irgendeine Kompensation ergibt. Die Bayern müssen weiterhin nach Topspielern suchen, diese auch verpflichten und vor allem versuchen, den Kader noch etwas breiter zu gestalten, als es jetzt in dieser Saison der Fall ist, denn auch durch den Abgang von Renato Sanchez heute, der vor einem Jahr nach England zu Swansea City verliehen wird, ist der Kader schon sehr, sehr dünn und auch vor allem besetzt mit dem ein oder anderen Spieler, der verletzungsanfällig ist. Und dann, ja, das ist ein Mittelweg, der nicht einfach zu koordinieren ist, aber da wird man sich was einfallen lassen müssen.
Stichwort Verletzungen zieht es wahrscheinlich dann noch auf Robben und Ribéry ab, die ja auch nicht mehr die Jüngsten sind und durchaus auch in der Verletzungshistorie ganz weit oben stehen beim FC Bayern. Wir wollen noch mal einen kleinen Schwenk machen in der Bundesliga. Christoph, was kann denn da noch so über die Bühne gehen irgendwie? Also ich meine, das ist zu, aber kurz vor Schluss ist ja noch was passiert beim SC Freiburg. Brian Kent ist gekommen. Haben die da auch nochmal zugelegt im Kampf um die neue Europa-League-Teilnahme oder wie siehst du das?
Also ich glaube, in der kommenden Saison oder in der laufenden Saison jetzt dürfte die Europa-League kein Thema wieder für den SC Freiburg werden. Allerdings ist natürlich ein Spieler wie Ryan Kent, der natürlich über viel Potenzial verfügt, sehr, sehr interessant. Und gerade Freiburg als Standort, wo sich Talente gut entwickeln können, ist natürlich auch für ihn ein gutes Ziel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich da gute Synergien ergeben und es wirklich in die richtige Richtung geht, sowohl für Verein als auch für den Spieler selbst. Und gerade ja, durch die Lücke, die zum Beispiel Spieler wie Philipp oder auch Grifo hinterlassen haben, hat er da die Chance, denn sich auch weiterzuentwickeln. Aber für den SC Freiburg wird es nicht wieder für Europa reichen.
Ich brauche auch noch mal eine Einschätzung von dir jetzt zu den Transfersummen dieses Sommers. Ich meine, Vielleicht müssen wir uns auch einfach dran gewöhnen. Das sind jetzt Zahlen, aber so wirklich zur Kenntnis nimmt man das ja eigentlich nur noch. Also man sieht, okay, die nächste Breaking News vom Kicker etc. von den Kollegen, der nächste Millionentransfer ist über die Bühne gegangen. So wirklich smarte Transfers, die sind die Ausnahme. Wie beurteilst du die Zukunft, auch bezogen auf die Bundesliga? Wie kann die sich denn dagegen wehren? Gibt es alternative Wege oder muss sie da auch einsteigen? Die tut es ja schon teilweise mit Vermarktung und TV-Rechten.
Ja, ich glaube, das ist für die Bundesliga wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Zumindest für mein Gefühl war das in der letzten Zeit so, dass die Bundesliga sich einen sehr, sehr guten Ruf als Liga, wo sich Top-Talente entwickeln können, guten Ruf entwickelt hat. Allerdings will man ja kein besseres Holland werden, wo dann einfach nur Talente weggekauft werden. Da muss man sich mal die Frage stellen, in welche Richtung das langfristig gehen sollte. Aber das ist natürlich eine Lücke, dass man wirklich von jungen, talentierten Spielern ausgeht und daraufhin gute Mannschaften zusammenstellt. Aber das ist sicherlich nicht das Ende des Weges.
Das ist ein schönes Schlusswort, muss ich sagen, für die Bundesliga-Runde. Danke Manu und Christoph für die Einschätzungen zur ersten deutschen Liga. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause, sind dann gleich zurück mit La Liga und Christoph, da hören wir uns beide wieder und der Chris ist auch wieder mit dabei. Und da sind ja noch die ein oder anderen Gerüchte offen. Bleibt dran, seid gespannt und schreibt uns gerne auch in den Ticker, wie ihr die Sendung hier findet mit 90 Plus on Air und meinsportradio.de. Bis gleich.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. 90 Plus On Air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
90 Plus On Air und meinsportradio sind am Deadline Day für euch die ganze Nacht unterwegs. Am Mikro und auch am Twitter-Pult und sonst wo hier im Livestream. Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Zuschauer, bei unserer ersten Live-Sendung. Ein paar technische Probleme hatten wir schon, aber ich glaube, das gehört dazu. Die haben wir jetzt auf jeden Fall überwunden. Haben gerade schon ein bisschen über den Deadline Day allgemein gesprochen, über die Bundesliga, wie die sich gegen Transfersummen wehren kann, die fast bis zum Mond reichen, um mal eine Hyperbel zu benutzen. Wir sind jetzt angekommen im wunderschönen Spanien. La Liga, unser Experte bei 90 Plus, ist der Christoph dafür. Christoph, moin, ich begrüße dich in der Runde hier für Spanien. Players to watch, Gewinner und Verlierer, das ist das Oberthema, das wir hier haben. Wie sieht es da bei dir aus? Wen hast du auf dem Zettel? Denn du hast es ja schon eingangs erwähnt, da läuft noch das Transferfenster. Was sind Gerüchte und wo hast du so ein bisschen hingeguckt?
Zunächst mal, wie gesagt, bis morgen Abend geht es noch. Deswegen ist heute noch nicht die ganz große Hektik im Spiel. Allerdings, die Augen sind ganz klar nach Barcelona gerichtet. Da ist nach wie vor Geld vorhanden, nach wie vor Bedarf vorhanden. Und da wird es auch noch in den nächsten Stunden und bis morgen Abend sicherlich richtig zur Sache gehen, weil eine wirkliche Lösung wurde bisher noch nicht präsentiert. Und ja, da sind einige Namen im Gespräch. Ein Name ist schon die ganze Zeit gefallen, Riyad Mahrez, wurde mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, soll ja sogar heute Morgen dort gelandet sein, was allerdings offenbar Quatsch ist. Nach Berichten auch aus dem Umfeld vom FC Barcelona ist er absolut kein Thema und wird es auch nicht mehr werden.
Wer könnte denn ein Thema dennoch werden?
Also natürlich ein Name, der schon die ganzen Tage im Gespräch war, ist natürlich Philippe Coutinho vom FC Liverpool. Da ist natürlich jetzt die Frage nach der Nachfolger. Thomas Lemar war im Gespräch. Das wird jetzt offenbar nichts, auch nicht zuletzt, weil der FC Arsenal sich da noch eingeschaltet hat. Allerdings ist, ja, wenn Le Mans nicht kommt, die Wahrscheinlichkeit des Coutinho-Transfers wirklich sehr, sehr gering und aktuell sieht es nicht zwingend danach aus, als wenn Coutinho kommen könnte. Da ist dann natürlich die Frage, welche Alternativen der FC Barcelona denn für sich bereithält. Es sind auch etliche Namen im Gespräch. Es ist tatsächlich zum jetzigen Schwerpunkt noch relativ schwer abzuschätzen, in welche Richtung es geht. Angel Di Maria war im Gespräch. Allerdings, ich tue mich da noch relativ schwer damit, eine komplett endgültige Tendenz abgeben zu können.
Chris, wir müssen jetzt über einen Verein sprechen. Du bist auch mit dabei. Da werde ich gleich auch den Christoph noch was zu fragen. Aber erstmal vielleicht eine objektive Einschätzung von jemandem, der aus England kommt. Der FC Barcelona hat eine internationale Wahrnehmung, die hätte eigentlich kaum besser sein können. Zum Beispiel Pep Guardiola, die Zeit. Das war eine Ära mit Messi, Iniesta, Xavi. Und jetzt dieses Transferfenster, da geht dieser ruhmreiche Club so sehr geknickt hervor. Das Theater um Dembélé, Coutinho nicht bekommen, dann hat man Neymar verloren. Wie beurteilst du die Entwicklung?
Ja, also man kann nichts anderes sagen, als dass es wirklich ein katastrophaler Sommer für den Verein ist. Der Neymar-Transfer, damit hat wohl wirklich bis vor ein paar Wochen keiner so ernsthaft gerechnet. Also das ist schon sehr überraschend, dass das jetzt passiert ist. Und wie du sagst, das Problem ist jetzt auch die Nachfolge von Neymar. Natürlich wissen die Vereine jetzt, dass dem FC Barcelona Unmengen an Geld zur Verfügung stehen, beziehungsweise dass man da diese enorme Summe für Neymar eingenommen hat. Das macht natürlich auch die Verhandlungsposition schwieriger. Und so langsam hat sich der FC Barcelona natürlich auch wegen seinen teilweise zweifelhaften Verhandlungsmethoden auch relativ unbeliebt gemacht bei abgebenden Vereinen. Ich hätte es nicht gedacht, aber der FC Liverpool, wie gesagt, man stellt sich da konsequent quer. Ich hätte nicht gedacht, dass man so hart bleibt. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass Coutinho es irgendwie schafft, diesen Wechsel doch noch zu erzwingen. Aber anscheinend bleibt der Brasilianer jetzt wirklich beim FC Liverpool. Und ja, obwohl das Transferfenster morgen erst in Spanien schließt, ist mit einem großen Transfer beziehungsweise einem namhaften Namen nach dem heutigen Deadline Day in England und in Frankreich nicht wirklich mehr mit einem großen Namen zu rechnen, denn ein Verein muss ja noch reagieren können, einen potenziellen Nachfolger verpflichten. Also ich denke, wenn etwas Großes passiert, dann wird es wahrscheinlich noch heute sein. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen für den FC Barcelona. Man hätte da wahrscheinlich am liebsten zwei neue Topspieler verpflichtet, um irgendwie den Abgang von Neymar zu kompensieren. Aber letztendlich wird man sich jetzt in Anführungszeichen nur mit Dembélé begnügen müssen.
Also man muss auch mal sagen,
ja,
das Verhalten der Verantwortlichen im FC Barcelona ist im Ganzen auch diesem Sommer dem Verein nicht würdig. Da gibt es auch viel Kritik in der Fanszene des FC Barcelona. Gerade auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Ernesto Valverde scheint nicht so reibungslos zu laufen, wie man sich das vorstellt. Da sind auch natürlich dann Roberto Fernandes in besonderer Verantwortung und Pep Segura geben kein gutes Bild ab und da muss man auch ganz klar Kritik üben. Das ist wirklich blamabel über gute Zeiten und die Madrider Presse macht sich ohne Ende lustig über den Verein und das sicherlich auch zu Recht.
Sicherlich auch zu Recht, aber du wirst mir wahrscheinlich nicht darin zustimmen zu sagen, dass der Verein an seinem Glanz verloren hat.
Jein, gewissermaßen schon ein wenig. Was mit diesem Transfersommer so ein bisschen einhergegangen ist, dass die große Anziehungskraft des FC Barcelona so ein bisschen gebröckelt zu haben scheint. Der Neymar-Transfer war natürlich jetzt irgendwie ein ziemlicher Genickbruch für den Verein. Auch was das Standing angeht, für das eigene Gefühl. Und ja, da kann man sicherlich schon davon reden, dass ein bisschen Glanz verloren gegangen ist. Und wenn man auch sieht, dass zum Beispiel Transfers wie von Marco Verratti total nach hinten losgegangen sind und auch sonst sich die Nachfolgesuche sehr, sehr schwer gestaltet, kann man schon davon sprechen, ja.
Also wirst du natürlich dann nicht auch gerne hören, das ist das Duell, das ewige Barcelona gegen Real Madrid ist. Die sind aber definitiv ein Gewinner, das muss man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich gar nicht mal wie in der Vergangenheit mit wirklichen Galacticos verstärkt, obwohl das vor ein paar Wochen eigentlich noch Thema zu sein schien. Da kursierten noch Namen wie Eden Hazard und weitere, auch Kylian Mbappé war da ein Thema. Aber in diesem Sommer hat man da etwas zurückhaltender agiert und mit Bedacht nachhaltige und vor allem perspektivische Verpflichtungen getätigt. ja, Ceballos war beispielsweise extrem günstig auf dem Markt und auch Marcos Llorente nach seiner Leihe kehrt zurück und ist genauso wie Vallejo von Eintracht Frankfurt natürlich ein sehr interessanter Mann. Man hat sich verjüngt, man hat endlich mal etwas weniger Geld ausgegeben und steht extrem solide da. Und vor allem hat man immer noch seine drei Topspieler da vorne im Sturm. Und ja, Cristiano Ronaldo wird zwar älter, aber für die kommende Spielzeit mindestens sollte das schon mal allemal langen. Und wie gesagt, dadurch, dass man nicht so viel Geld ausgegeben hat, ist auf jeden Fall damit zu erwarten, dass man dann eventuell nächstes Jahr im Sommer wieder ein Big Player auf dem Markt wird.
Ja, man muss ja mal sagen, man hat nicht nur nicht so viel Geld ausgegeben, sondern einen Transferüberschuss von 80 Millionen erwirtschaftet. Also die Kriegskassen sind ganz gut gefüllt. Und was mir besonders gut gefällt an dieser Transferstrategie der Königlichen ist, dass man wirklich so auch den Raum geschaffen hat, dass die jungen Spieler wie eben Marco Asensio oder auch Isco, dass die sich jetzt entwickeln können, dass die ihre Rolle spielen und dass die auch wirklich die Möglichkeit haben, auf sich denn die Stammspieler abzulösen. Und ich glaube, da hat man sich sehr, sehr clever angestellt und ist wirklich gut gerüstet für die Zukunft.
Wie ist das denn zu bewerten dann hinsichtlich der Liga, Christoph? Ich meine, im Supercup gab es die herbe Schlappe. Glaubst du, dass das auch auf Jahre dann so ein Machtwechsel da sein kann?
Auf Jahre ist natürlich schwer abzuschätzen. Dieser Transfersommer hat, denke ich, relativ eindrucksvoll gezeigt, dass sich das sehr, sehr schnell ändern kann. Aber also für diese Saison ist Real Madrid für mich ganz klar Favorit. Die Mannschaft ist sehr ausgewogen, funktioniert wirklich hervorragend. Trotz des 2-2 gegen Valencia am Wochenende habe ich wenig Zweifel, dass Real Madrid Meister wird. Gerade auch, weil der FC Barcelona aus meiner Sicht nicht gut genug aufgestellt ist, um in dieser Saison wirklich gefährlich werden zu können. Und Teams wie Atletico Madrid sind halt einfach nicht so weit, um über eine ganze Saison Paroli bieten zu können. Das Meisterschaftsjahr 2014 stellt für mich eher eine Ausnahme dar als jetzt die Regel.
Ja, Christoph, wir bleiben beim dritten großen Player, sag ich mal, in Spanien der letzten Jahre, Atletico. Die sind durch die Transferkette gehemmt, so rum heißt es. Haben aber trotzdem eine interessante Personalpolitik vorangetrieben. Vitolo kommt im Winter und ein Name, ein besonderer Name, eine besondere Rückkehr vielleicht auch. Erzähl uns mal ein bisschen über die Rückkehr des großen Diego.
Ja, du sagst es, der große Diego Costa. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass sein Arbeitsverhältnis mit dem FC Chelsea mehr als vorbelastet ist und sicherlich nicht über den Transfersommer hinausgehen wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass man ja bis morgen Abend eine Einigung herbeiführen kann und dass sich Diego Costa wieder Atletico Madrid anschließen wird und ja wahrscheinlich dann erstmal für die Hinrunde auf Leihbasis irgendwo anders geparkt wird. Also zumindest kann ich mir das gut vorstellen, ähnliches Modell wie bei Vitolo. Und dann kann man in der Rückrunde wieder auf ihn bauen und geht sicherlich auch mit einem großen Rückenwind dann in die Rückrunde und mal sehen, was denn geht. Vielleicht ja sogar auch wieder in der Champions League, wer weiß.
Ja, auf jeden Fall. Und es gab am ersten Bundesligaspieltag die Premiere des Videobeweises bei Bayern gegen Leverkusen. Und jetzt ist auch bei uns der Moment gekommen, die Premiere von unserem Twitter-Live-Reporter am Deadline-Day von 90+ auf meinsportradio.de. Manu Behler, der ist aktuell bei La Liga der Twitter-Reporter. Und Manu, es gibt aber was aus England, was fix ist, was gerade eben bestätigt wurde. Hau raus!
Genau, und zwar hat Arsenal soeben bestätigt, dass Joel Campbell auf Leihbasis zu Betis Sevilla wechseln wird. Das ist dementsprechend interessant, weil Campbell selbst keinen Leihwechsel mehr wollte. Nach zahlreichen Leihen hat er einfach keine Lust mehr, wieder verliehen zu werden. Aber offenbar haben sich Arsenal und Betis nur so einigen können und es gab auch offenbar keinen anderen Verein, der ihn haben wollte oder mit dem er sich einig werden konnte. Dementsprechend ist die Leihe zu Betis jetzt fix. Und das Kapitel Arsenal ist für ihn aber trotzdem beendet. Also da wird in den kommenden Transferperioden definitiv ein permanenter Wechsel stattfinden.
Sag mir, wenn ich mich irre, aber war er nicht bereits mal per Leihe bei Betis? Ist das nicht im Prinzip eine Rückkehr jetzt?
Genau, er war schon mal bei Betis und kehrt wieder zurück. Also er kennt die Gegebenheiten da und offenbar war das der ideale Verein jetzt für ihn.
Mhm. Ja, also ich denke, ist für Betis auf jeden Fall auch ein guter Transfer. Die haben sich ohnehin, finde ich, ganz interessant aufgestellt, jetzt auch mit ihrem neuen Trainer Quique Setién. Ich denke mal, wird eine ganz, ganz interessante Geschichte und Joel Campbell ist auf jeden Fall ein Spieler, der mit seinem 1 gegen 1 da auf jeden Fall auch eine große Hilfe sein kann und vielleicht auch Bettis hilft, sich im Mittelfeld zu etablieren.
Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten und jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Wir haben natürlich auch noch jemanden, der währenddessen auf Twitter aktiv ist, auf Facebook aktiv ist, könnt auch gerne bei uns vorbeischauen. Marius, dich holen wir wieder rein, dich müssen wir ganz frisch reinholen. Es gab ja die Länderspielpause. Oder es gibt die Länderspielpause und Lemar hat ein Interview gegeben nach seinem Spiel. Was gab's da?
Ja, erstmal hat Lemar heute seinen Preis nicht unbedingt nach unten getrieben. Er hat bei dem 4-0-Sieg über Holland einen Doppelpack erzielt, darunter auch ein sehr schönes Tor. Nach dem Spiel wurde er dann befragt, wie es mit seiner sportlichen Zukunft ausschaut und er hat ein wenig kryptisch gesagt, momentan bin ich noch ein Spieler vom AS Monaco. Also damit meiner Meinung nach schließt er einen Wechsel, auch wenn die Sanduhr abläuft, nicht zwingend aus. Der Spieler will anscheinend schon den Wechsel, aber bei der restlichen Zeit ist es auch trotz Willen des Spielers sehr unwahrscheinlich, dass da noch ein Vollzug gemeldet kann mit irgendeinem anderen Verein. Also es ist wie gesagt kaum vorstellbar jetzt noch in den letzten 1 Stunde und 15 Minuten.
Ja, vor allem habe ich gerade noch gesehen, Nice Matin, eine sehr zuverlässige Tageszeitung aus Frankreich, hat soeben auch berichtet, dass der Wechsel nicht zustande kommen wird. Vielleicht weiß es Thomas Lemar noch nicht und hofft noch, dass was passiert, aber anscheinend ist der AS Monaco mittlerweile ziemlich sicher, dass Lemar auch in der kommenden Saison erhalten bleiben wird.
Christoph, ich frage dich mal kurz. Arsenal hat das, glaube ich, gemacht. Oder hat jetzt das Problem, dass sie die Länderspielpause vergessen haben? Das ist ja auch eine Poste eigentlich, oder?
Tja, das ist. Achso, Christoph, du bist dran, ja.
Nee, mach ruhig, Chris. Kein Problem.
Ja, also ich denke ehrlich gesagt, dass das jetzt ein paar Gründe sind, die Medien gesammelt haben, um da etwas zurückzurudern, weil. Zunächst hat mal Sky Sports darüber berichtet, dass es ein 100-Millionen-Euro-Gebot ist für Lemar und etwas später haben dann etwas zuverlässige quelligere Quellen, wie beispielsweise Nice Matin behauptet, dass es niemals ein Gebot gab und dann haben plötzlich auch sämtliche Tageszeitungen und auch Sky Sports etwas zurückgerudert. Die eine Quelle sagt, weil der Spieler nicht wechseln will, die andere hat gesagt, weil es zu spät ist und kein Medizinsteck mehr geschafft wird. Also ich glaube, man muss insbesondere im Deadline Day immer etwas vorsichtig sein, was man da glaubt. Jedenfalls scheint festzustehen, dass der Wechsel nicht mehr über die Bühne gehen wird und Thomas Lemar wohl bleiben wird.
Wir hacken diese Diskussion vorerst ab. Da kommen wir gleich nochmal genau drauf zu sprechen. Wollen jetzt nochmal einen Schwenk machen zum spanischen Transferfenster, um das auch wirklich abzurunden. Wir gehen nochmal zurück zum FC Barcelona, Christoph. Was könnte sich denn auf der Abgabenseite bei den Katalanen noch tun?
Ja, da ist sogar einiges geplant. Also der erste Name, der jetzt momentan eine Rolle spielt, ist André Gomes. Der Portugiese, der ist letzten Sommer für gut 35 Millionen vom FC Valencia gekommen ist, aber nicht so richtig glücklich geworden ist in Katalonien. Ihn zieht es wohl nach England. Seit lange ist es ja nicht mehr, aber er galt gerade bei Tottenham Hotspur, glaube ich, als Favorit. Auch West Ham United waren ihm interessiert. Also es gibt auf jeden Fall einen Markt für den Spieler und ich denke mal, dass er es auch noch wegschafft. Anders sieht die Lage aus bei Arda Turan, wo es ein bisschen schwierig ist. Da sind gerade so auch die finanziellen Vorstellungen sicherlich des Spielers und auch des Vereins nicht so ganz einfach für potenziell abnehmende Vereine, so dass sich sein Abgang ein bisschen schwierig gestaltet. Ebenso ist es auch bei Munir, wo sich das relativ schwierig gestaltet. Der FC Turin galt als interessiert. Aber ja gut, die haben nun schon Young verpflichtet und die brauchen ihn nicht mehr. Also vielleicht wechselt er auch noch innerhalb von Spanien. Dagegen bleibt auf jeden Fall Rafinha beim FC Barcelona, zumindest bis Winter. Also wie gesagt, da wird noch einiges passieren und auch Spieler wie Thomas Vermaelen sind noch da. Also es gibt noch auch einiges an Potenzial, was da noch weggehen könnte.
Eigentlich wäre jetzt die Zeit, wo ich mich bei euch beiden bedanke und sage, okay, das war's mit dem spanischen Teil. Das mache ich auch vorab. Aber Chris, es gibt noch eine Breaking News.
Ja, Sky Sports UK hat soeben berichtet, dass Danny Drinkwater in London angekommen ist, auf dem Trainingsgelände. Hier soll er jetzt seinen medizinischen Check absolvieren. Das heißt also, dass sich Leicester und Chelsea wahrscheinlich in den verbleibenden 1 Stunde und 10 Minuten wohl noch auf eine Ablösesumme einigen werden. Danny Drinkwater wird also zum FC Chelsea wechseln. Gleichzeitig ist zu hören, dass auch der Wechsel von Zappacosta zu Chelsea noch in der Mache ist. Allerdings sind wir hier noch nicht so weit wie bei Drinkwater. Und es wurde noch ein letzter Versuch bei Ross Barkley vom FC Everton gestartet. Allerdings ist Ross Barkley momentan etwas unsicher, ob er diesen Wechsel will, weil er wahrscheinlich auch beim FC Chelsea etwas um seine Spielpraxis bangt. Also wie gesagt, die Wechsel, die wir am Anfang der Sendung besprochen haben, scheinen so langsam Form anzunehmen und Danny Drinkwater sollte schon bald als Spieler des FC Chelsea präsentiert werden.
Und du sagst, es passiert nichts mehr. Also bitte.
Wir sind ja froh drum.
Alles klar. Wir machen Werbung und bis gleich.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. 90 plus on air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
Bonjour et salut vom Deadline Day 90 plus und meinsportradio. Wir sind jetzt, oder wir sind immer noch im Süden, aber jetzt im wunderschönen Frankreich. Und ich begrüße Manu bei mir. Manu, unser Ligue 1 Experte. Was macht der Champagner? Ist der schon leer?
Ja, wir sind auf dem besten Weg, denke ich. Es ist im Moment in Frankreich ist es relativ ruhig, dementsprechend geht das klar.
Also da werden noch die Sektkorken kaltgestellt am Eiffelturm. Wir beginnen auch wieder hier in der Reihenfolge mit Spielern, die wir uns näher ansehen möchten. Und ich möchte natürlich auch aufgrund der räumlichen Nähe mit unserem deutschen Vertreter in Frankreich auf dem Spielfeld beschäftigen. Das ist Julian Draxler. Der hat ja nach dem Neymar-Transfer, oder wollte er vielleicht sogar die Flucht ergreifen. Das hat aber Jogi Löw heute so ein bisschen dementiert.
Genau, bei Julian Draxler gab es viele Gerüchte, permanente neue Wasserstandsmeldungen, die im Endeffekt nicht stimmten, so wie es aussieht, denn Draxler wollte den Verein offensichtlich nicht verlassen. Paris hätte ihn tatsächlich abgegeben, wenn das Angebot gepasst hätte. Aber Julian Draxler kam erst im Winter zu Paris, hat dementsprechend sich gerade erst akklimatisiert, ist gerade angekommen. Auch durch die neue Konkurrenz in der Offensive lässt er sich nicht beeindrucken. Dementsprechend sieht es im Moment so aus, als würde Julian Draxler auf jeden Fall in Paris bleiben und seine Situation in der kommenden Saison überprüfen, wird sehen, ob er auf regelmäßige Einsätze kommt, wie es im Hinblick auf die Weltmeisterschaft für ihn weitergeht. Im Moment denke ich nicht, dass da heute Abend noch irgendwas passiert. Arsenal soll heute, das hat auch die Sportbild bestätigt, nochmal eine Anfrage gestellt haben. Das haben auch englische Medien bestätigt. Aber da kam nichts Besonderes bei herum. Und dementsprechend tut sich da im Moment nichts.
Du sagst, es ist ruhig in Frankreich. Trotzdem, es könnte ja noch was passieren. Was wäre das dann?
Genau, also bei Hatem Ben Arfa von Paris Saint-Germain steht noch ein Wechsel im Raum. Also er wurde häufiger mit der Türkei in Verbindung gebracht, weil türkische Vereine auch die Möglichkeit haben, sein durchaus hohes Gehalt zu bezahlen. Ben Arfa spielte schon in der Vorbereitung keine Rolle mehr, flog nicht mit zum Vorbereitungsturnier. Ist wie Spieler wie Krychowiak und Aurier, die beide schon gewechselt sind, überhaupt nicht mehr in den Planungen des Trainers vorhanden. Aber da hat sich bis jetzt noch nichts getan und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würde sich heute noch was tun. Allerdings sind die, ist das Transferfenster in der Türkei auch noch länger geöffnet. Dementsprechend könnte da in den nächsten Tagen auch noch was passieren. Paris würde Ben Arfa mit Sicherheit abgeben, ohne eine große Ablösesumme zu fordern. Da geht es dann tatsächlich nur um Gehaltsforderungen.
Jetzt haben wir so ein bisschen das Warm-up in Frankreich hinter uns. Wir müssen jetzt wieder ans Eingemachte gehen und wir müssen natürlich Neymar Junior thematisieren. Erste Frage, Manu, was war denn deine erste Reaktion, als du gesehen hast, okay, 222 Millionen, das ist jetzt fix?
Ja, als es fix war, das war schon so ein kleiner Schock, gerade in diesem Sommer, als Football Leagues das große Thema war und man sich so ein bisschen mit den Hintergründen von diesen Details, von diesen Deals beschäftigt hat und herausgefunden hat, was für Machenschaften da eigentlich dahinter stecken. Und dieses lange Hin und Her mit der Ausstiegsklausel und dem Aktivieren der Ausstiegsklausel und der Tatsache, dass verschiedene Parteien da was noch regeln wollten, damit der Transfer nicht zustande kommt. Also das war schon eine schwierige Sache, das detailliert zu verfolgen und da wirklich auch Informationen zu bekommen, die hieb- und stichfest sind. Aber die erste Reaktion war tatsächlich, dass es ein Schock war und dass das den Transfermarkt nachhaltig verändern wird, was ja offensichtlich auch der Fall ist.
Jetzt gibt es ja auch die einen, die sagen, jetzt stellt euch doch mal nicht so an und behandelt das wirklich so, jeden Transfer, der die Grenzen sprengt, als wäre es ein siebtes oder achtes Weltwunder. Wie stehst du dazu? Wir haben das ja gerade schon ein bisschen thematisiert in der Bundesliga mit Christoph auch.
Ja, natürlich ist es so, dass Fußball ein Geschäft ist, in dem unglaublich viel Geld umgesetzt wird und wo viel Geld umgesetzt wird, kann auch viel Geld ausgegeben werden. Aber bei Paris gerade ist ja das Thema Financial Fair Play. Sie versuchen ja alles, um eben jenes Financial Fair Play zu umgehen, haben jetzt bei Kylian Mbappé auch einen Leihdeal mit Kaufoption bzw. Kaufpflicht geregelt, damit sie da Freiheiten haben, damit sie da nicht bestraft werden. Und ich denke schon, dass diese immer neuen Extremen, dass das irgendwann ein Ende haben muss. Aber im Moment sehe ich das nicht. Also der Fußball wird immer mehr Geld umsetzen und es wird dann immer mehr Geld in den Umlauf kommen. Durch die Transfers, durch die TV-Deals, durch Werbeeinnahmen, durch Sponsoren. Und da ist im Moment kein Ende in Sicht. Es wird eher der Fall sein, dass vermeintlich Durchschnittsteams auch in der Zukunft größere und spektakulärere Transfers tätigen werden und dass das dann auch wieder Auswirkungen auf die kleineren Ligen und die kleineren Vereine haben wird.
Und was macht der Fan? Muss der das so hinnehmen? Wird der trotzig? Ich meine, das ist jetzt schwer abzusehen. Wir können das nur spekulieren. Vielleicht aus deiner Sicht, hast du da dann noch Lust drauf?
Also man ist schockiert einerseits und man kann mit den Machenschaften und mit den ganzen Ausgaben nicht unglaublich viel anfangen, aber irgendwie ist die Verbindung zum Fußball doch viel zu groß und man schaut trotzdem Fußball. Also das ist ganz klar. Und die Liebe zum Fußball bleibt bestehen. Das wird sich auch nicht ändern, egal wie hoch die Summen sind und wie undurchsichtig die Machenschaften im Transfergeschehen auch sein mögen.
Das denke ich auch, dass das auf jeden Fall weitergeht. Wir gehen nochmal kurz von diesem allgemeinen Thema wieder rein in die Liga. Gibt es auch einen Gewinner, der vielleicht gar nicht PSG heißt?
Ja, durchaus. Also neben Paris, die ja wirklich mit Dani Alves, Neymar, Mbappé sich gut verstärkt haben, sind gerade bei den vermeintlich kleineren Vereinen gibt es interessante Wechsel. Beispielsweise der AS Saint-Étienne mit Trainer Oscar Garcia, die ersten drei Ligaspiele souverän gewonnen haben ohne Gegentor und sich da wirklich gut präsentiert haben. Die haben unter anderem mit Diony und vor allem mit Diosé sehr interessante Spieler verpflichtet. Gerade Diosé mit seinen 19 Jahren ist ein sehr, sehr dynamischer, laufstarker Defensivspieler, der auf jeden Fall hervorragend in das Konzept von Oscar Garcia passt und von dem Saint-Étienne auf jeden Fall längerfristig profitieren kann. Das könnte auf jeden Fall ein Spieler werden, der in den nächsten 2-3 Jahren für auch die Top-Teams in der Liga interessant werden kann.
Ich möchte gerade auch nochmal die Situation oder die Chance ergreifen, euch Zuhörer erstmal natürlich dafür zu danken, dass ihr dabei seid, hier noch um 23 Uhr gleich. Und ihr könnt uns gerne auch Fragen stellen, also in die Runde. Wir würden die dann aufnehmen, gerne auf Twitter, Ticker. Das findet ihr alles bei uns auf unserer Twitter-Seite. Da seid ihr auf jeden Fall frei. Manu, bevor wir jetzt gleich hier unseren kleinen Gong hören werden, vielleicht gleich nochmal die Diskussion über Verlierer in der Ligue 1. Also gerne könnt ihr natürlich auch diskutieren zu den Themen, die wir vorher besprochen haben. Und wer ist denn so der Verlierer?
Ja, Verlierer wäre, würde ich jetzt beim Olympique Marseille nicht behaupten, aber es ist schwierig. Sie haben relativ viel Geld durch die neuen Besitzer zur Verfügung. Es fehlt ein bisschen an der Homogenität im Kader. Es wurden erfahrene Spieler geholt mit Gustavo und Rami, die jetzt keine besondere Nachhaltigkeit besitzen. Germain im Sturm hat sich sehr gut integriert. Thauvin wurde fest verpflichtet, aber es fehlt irgendwie das gewisse Etwas. In der Mannschaft, das hat man auch beim Spiel in Monaco gemerkt, als Marseille 1-6 unterging. Also da haben sie noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich. Auch ist mit dem SC Angers, gibt es auch noch einen Verlierer auf dem Transfermarkt. Sie haben mit Diédiou, der nach England gewechselt ist, und mit Pepe, der zum OHC Lille und Marcelo Bielsa gewechselt ist, zwei wichtige Kräfte verloren und die individuelle Klasse, die man braucht, um die Ziele von Angers, also sich länger vom Abstiegskampf zu entfernen. Das wird einfach schwierig. Die individuelle Klasse fehlt im Kader. Die Saison wird sehr, sehr schwer und es gibt im Moment dort viele Fragezeichen, die auch heute Abend offensichtlich noch nicht gelöst werden konnten.
So, und jetzt die Aufforderung an die Regie. 23 Uhr, ein kleines bisschen später, und unser erster Gong. So, da sind wir wieder. Da hat schon geschlagen, aber noch nicht 12, sondern 11 Uhr. Und wir sind immer noch bei der Liga. Wir sind immer noch in Frankreich, haben gerade über Verlierer und Gewinner geredet. Und just als ich gefragt habe, hey, ihr könnt uns aufschreiben in die Sendung, könnt ihr gerne teilnehmen, euch aktiv beteiligen. Das haben wir sogar sehr gerne. Da gibt's auch gleich was. Marius, unser Social Media Network Reporter. Was gibt's denn da?
Ja, da, von dem User Komplexes oder Komplexes wurde die Frage gestellt, ob es nicht so gut wie sicher war, dass PSG noch einen zentralen Mittelfeldspieler holt. Da, ja, Fabinho war da in der Verlosung, Danilo Pereira, Steven Nzonzi oder Jean Seri. Letzten Endes war es so, dass laut den Medienberichten, dass sich Paris Saint-Germain noch intensiv um Fabinho bemüht hat. Der Transfer war anscheinend aber nicht mehr durchzusetzen. Wahrscheinlich hat auch der AS Monaco gesagt, komm, wir können ja auch nicht unsere ganze Mannschaft an unseren ärgsten Ligarivalen abgeben. Danach sollen vor allem noch Danilo Pereira vom FC Porto und Jean Seri in der Verlosung gewesen sein. Bei Jean Seri scheint die Zeit ein wenig knapp gewesen zu sein. Hat PSG anscheinend doch nochmal heute einen Vorstoß gewagt. Ich denke, das war dann aus zeitlichen Gründen nicht mehr zu realisieren. Und bei Danilo Pereira ist meine einzige Information von heute Morgen aus der L'Equipe. Die Zeitung selbst hat diesen Transfer einfach als schwierig eingeschätzt und dementsprechend ihn auch als nicht unbedingt realistisch klassifiziert. Von daher hat sich das Unterfangen von PSG und einem noch defensiven Mittelfeldspieler, weil Les Matuidi und Gregor Krychowiak vor wenigen Tagen beide den Verein verlassen haben. Ja, da war schon noch Bedarf da nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Das wird es jetzt wahrscheinlich in Paris in diesem Sommer nicht noch einen zusätzlichen geben.
Also ich muss vielen Dank, Marius, und vielen Dank für die Frage, aber ich habe jemanden unterbrochen.
Ja, ich muss sagen, ich finde den Kader von Paris mittlerweile reichlich dünn, wenn man überlegt, dass auch ebenso Leute wie Ben Arfa keine so große Rolle mehr spielen. Also nur noch drei wirklich bestandene Innenverteidiger und auch das Mittelfeld, wenn man weiter mit dem Dreier-Mittelfeld spielen will, ist aus meiner Sicht relativ dünn besetzt, wenn man auf allen Wettbewerben wirklich erfolgreich spielen will. Also ich finde, das ist schon ein gewisses Risiko und ich finde, da kann man schon durchaus, was die Kaderbreite angeht, im Vergleich zu den Bayern ziehen, wo Manu ja sicherlich auch sich ganz gut auskennt. Also ich finde das schon ein ziemlich großes Risiko, mit so einem dünn besetzten Kader in die Saison zu gehen.
Die Frage können wir doch gleich weiterleiten, Manu, oder? Also, wie siehst du das?
Ja, Paris hat sicherlich hier und da ein paar Schwierigkeiten mit dem Kader. Also gerade die Innenverteidiger sind angesprochen. Da findet ja jetzt eine komplette Rotation statt. Kimpembe wird häufiger eingebunden. Sie wollten ja auch Juan Foyth verpflichten, der jetzt im Endeffekt zu Tottenham gewechselt ist. Da hat auch so einiges nicht geklappt in diesem Sommer bei Paris. Zwar, wie gesagt, die Top-Transfers wurden getätigt mit Neymar, mit Mbappé, mit Dani Alves, aber wenn jetzt tatsächlich sich vielleicht heute oder auch morgen, wenn noch jemand in Richtung Spanien wechselt oder Ben Arfa in die Türkei, wenn sich tatsächlich noch 2 bis 3 Abgänge ergeben und im zentralen Mittelfeld, wonach es ja jetzt aussieht, niemand mehr kommt, dann ist das schon eng, wenn da 2, 3 Spieler verletzt ausfallen. Klar, in der Offensive, wir haben die Maria, wir haben Lucas, wir haben Draxler, Mbappé, Cavani, Neymar. Aber im Mittelfeld ist es ein bisschen schwieriger. Pastore ist eher offensiv ausgerichtet. Dann haben wir Verratti, Rabiot, Motta, der jetzt auch schon in einem relativ gestandenen Alter ist. Es ist auch mit dem Matuidi-Abgang, mit dem Abgang von Krychowiak. Also im Mittelfeld hätte Paris sicherlich gerne noch was gemacht. Und die Zeit läuft ab und es sieht im Moment auch nicht danach aus, dass da jetzt noch was kommt.
Also ich persönlich, so für mein Empfinden, hätte auch eigentlich Krychowiak behalten. Also der hat mir gerade unter Emery bei Sevilla exzellent gefallen. Und ich frage mich auch, warum man so einem Spieler nach einem zugegebenermaßen schwierigen Jahr keine zweite Chance gibt, sich nochmal zu bewähren. Also ich meine, gut, natürlich jetzt ein Leihwechsel, aber so richtig sinnig und stimmig ist es für mich nicht.
Ja, Manu, hast du da noch was zu? Oder?
Ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt.
Ja, dann haben wir da alles so gesagt. Sehr gut. Worüber wir noch nichts gesagt haben, ist über einen möglichen Mbappé-Ersatz. Also wir wissen nicht, ob er ihn qualitativ ersetzen kann. Aber auf jeden Fall hat sich Monaco gedacht, wir müssen auf jeden Fall was tun. Das haben sie auch mit Jovetic. Und Manu, wir haben ja auch schon ein bisschen die Tage gequatscht, privat. Und ich war ja nicht so ganz sicher, ob das jetzt der Transfer ist, der Monaco da helfen kann. Du hast das ein bisschen anders gesehen, ne?
Ja, ich denke, Leonardo Jardim ist auf jeden Fall ein Trainer, der die gewisse Weitsicht mitbringt und weiß, welche Spieler er zu seinem Verein holen muss. Mit Keita Balde auf den Außen haben sie einen sehr, sehr guten Mann geholt, mit dem Bula. Sie haben sehr, sehr viele talentierte Spieler geholt. Und natürlich muss man dann auch den ein oder anderen erfahrenen Spieler in den Kader holen. Und das ist mit Stefan Jovetic gelungen. Der hatte in seiner Karriere ja einen Aufschwung, dann wieder Probleme. Also als er mit der Fiorentina damals in FC Bayern zu Hause mit 2 Toren bearbeitet hat, obwohl Bayern im Endeffekt weitergekommen ist, da ist er schon aufgefallen. Und sein Wechsel damals zu Manchester City war vielleicht ein falscher Schritt. Dort kam er nicht besonders gut zurecht, hatte gute Ansätze, war häufig verletzt, wurde dann im Endeffekt aufgrund der Konkurrenzsituation abgegeben. Bei Inter ja, lief es auch nicht so gut. Bei Sevilla hat er dann während seiner Leihe wirklich eine gute Leistung gebracht und einen guten Eindruck hinterlassen. Sevilla wollte ihn eventuell kaufen, ist sich mit Inter nicht einig geworden und jetzt ist Jovetic dann bei Monaco gelandet. Und ich denke, dass es ein Spieler ist, der natürlich nicht die Fähigkeiten hat, um Kylian Mbappé 1:1 zu ersetzen und auch ein etwas anderer Spielertyp ist. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass er hängend hinter Falcao spielen kann, dass er ein Spieler ist, der eine Abschlussstärke mitbringt, der auch aus der Tiefe kommen kann, der sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt. Also er bringt viele Qualitäten mit, die für Monaco wichtig sein könnten. Klar ist aber auch, dass er auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben muss. Dann passt es auf jeden Fall auch unter Leonardo Jardim in Monaco.
Also ich muss sagen, ich fand es vor allen Dingen auch beeindruckend, gerade beim FC Sevilla hat er sofort einen Impact, hat sofort eingeschlagen, sofort Tore geschossen, hat auch sofort gezeigt, wozu er in der Lage ist. Also er hat wirklich keine lange Anlaufzeit gebraucht und ich glaube, das könnte auch für den AS Monaco sehr, sehr wertvoll sein, bis zum Beispiel Spieler wie Adama Diakabi oder dann auch eben Keita Balde wirklich angekommen sind. Und vielleicht ist diese Zwischenlösung Jovetic, der sicherlich auch langfristig der Mannschaft es geben kann, wirklich eine ganz gute Alternative.
Das auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch auch eine Sache, über die wir sprechen müssen, die mich ja fast schon ein bisschen traurig gemacht hat, als ich dann den O-Ton von ihm gelesen habe. Und das ist Seri von Stade Rennes. Der war schon auf dem Sprung im FC Barcelona. Da war eigentlich schon alles klar. Ja, und dann wurde ihm gesagt, nee, geht nicht, Manu.
Ja, er spielt bei Nizza und nicht bei Stade Rennes, aber das kann natürlich passieren.
Aber die haben auf jeden Fall die gleichen Farben.
Er hat auf jeden Fall bei Nizza unter Lucien Favre einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Letzte Saison hat in einem unglaublich guten und homogenen Mittelfeld die Chefrolle übernommen, ist ein passsicherer, ein ballsicherer Spieler, sehr, sehr laufstark und er wäre eigentlich für viele Klubs eine gute Ergänzung gewesen. Hätte auch gut zu Arsenal oder überhaupt in die Premier League gepasst, wäre gerne nach Barcelona gewechselt und eigentlich war man sich auch einig. Doch der FC Barcelona hat in dieser Saison auf dem Transfermarkt viele Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht kann Christoph dazu gleich noch was sagen. Seri wäre gerne nach Barcelona gewechselt. Barcelona hätte ihn wohl anfangs auch gerne gehabt. Im Endeffekt hat sich dann Nizza kurzzeitig quergestellt. Es war eine der größeren Transfergeschichten mit nahezu stündlichen Wasserstandsmeldungen am Ende. Jetzt, nachdem der Wechsel zu Barcelona geplatzt war, war noch ein Wechsel in die Premier League ein Thema, aber auch das hat sich dann im Endeffekt nicht ergeben, denn da war dann auch kein Verein mehr bereit, die geforderten 40 Millionen plus X, weil Nizza wollte dann im Endeffekt auch einen Spieler dazu haben, um den Kader weiterhin zu verstärken. Da hat sich auch keiner mehr gefunden. Vielleicht kann Christoph was noch genau zu den Details bei Barcelona und Seri sagen. Aber es sieht im Moment danach aus, als würde er in Nizza bleiben.
Ja, also die Geschichte rund um Barcelona war auch relativ merkwürdig in Gänze. Also es wirkte immer so, als wenn der FC Barcelona an sich interessiert wäre an dem Spieler. Aber das auf jeden Fall nicht die erste Wahl wäre, was natürlich dann auch irgendwo Verratti war. Man schien nicht wirklich überzeugt zu sein. Vor allem, weil Verdi galt nicht gerade als Fan von ihm. Und so hat sich das auch so ein bisschen hingezogen, auch diese Uneinigkeit in der Führungsetage des FC Barcelona und auch die Ablehnung der Fans zum Teil. Er wäre sicherlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Backup gewesen, gerade für Sergio Busquets, der zuletzt auch gerade in der letzten Saison einen teilweise sehr unglücklichen Eindruck gemacht hat. Er braucht auch Entlastung und das ist ganz klar und Sergi wäre auf jeden Fall eine Idee gewesen. Der hätte da helfen können und Barcelona braucht eine seriöse Verstärkung im Mittelfeld und da hat man vielleicht die Chance verpasst, einen guten Spieler wie Sergi zu verpflichten, aber da fehlte vielleicht auch so ein bisschen die Courage einfach beim FC Barcelona, um dann den Transfer umzusetzen bei einem Spieler, der noch nicht so lange auf Top-Niveau spielt.
Christoph, Manu, vielen Dank für die Einschätzungen aus der Liga, aus Frankreich. Und die Franzosen starten irgendwie den Großangriff auf den europäischen Fußball, haben einige Top-Deals da abgewickelt. Der spektakulärste war natürlich der 222 Millionen Mann Neymar vom FC Barcelona. Und bevor wir jetzt nach Italien gehen und darüber sprechen, gibt aber eine Breaking-Nachricht, eine Breaking-News aus eben der Serie A.
Ja, genau. Gabriel Barbosa von Inter Mailand hat sich Benfica Lissabon angeschlossen, leihweise. Nach einer, bei den Olympischen Spielen mit Brasilien wurden einige Vereine auf ihn aufmerksam und er sollte der Hoffnungsträger bei Inter Mailand werden und hat enorm gute Anlagen, ist technisch sehr begabt. Aber es hat bei Inter nicht so wirklich geklappt, wie sich das der Verein und der Spieler auch vorgestellt haben. Deswegen war jetzt schon länger klar, dass eine Laie im Raum steht, damit der Spieler Spielpraxis sammeln kann und sich weiterentwickeln kann. Zwischenzeitlich war der VfB Stuttgart im Gespräch. Das zerschlug sich dann allerdings, da Inter Mailand von einem potenziellen Abnehmer erwartete, dass man auch etwas das Gehalt abnimmt. Auch Burnley war im Gespräch aus der Premier League, doch anscheinend hat Gabriel da keine Arbeitserlaubnis erhalten und somit sollte er jetzt in Portugal eben etwas Spielpraxis und hoffentlich auch Selbstbewusstsein tanken, ehe er dann zu Inter zurückkehrt und hoffentlich die Erwartungen noch erfüllen kann.
Vielen Dank für die Info, Chris, und wir sind jetzt schon doch etwas über eine Stunde live auf Sendung oder sogar ein bisschen mehr und jetzt ist erstmal wieder Zeit für eine kleine Werbung, für eine kleine Pause. Wir atmen kurz ein bisschen durch und ihr könnt gerne weitere Fragen stellen hier beim Deadline Day Spezial live. 90 plus on air und mein Sportradio. Bis gleich.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. 90 plus on air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
So, da sind wir wieder. 90 plus on air. Deadline Day. Und 23.15 Uhr ist jetzt auf dem Tacho. Ihr habt gerade den Gong gehört von einer Viertelstunde. Den werden wir nochmal hören um 0 Uhr. Und dann werden wir schauen, was bis dahin noch alles so vonstatten gegangen ist. Wir sind jetzt mit Manu nicht mehr. Manu war gerade, doch, Manu ist auch noch dabei. Manu und Marius von Frankreich nach Italien. Marius auch wieder dabei, die Serie A und einen kompletten Kaderumbau oder eine komplette Renovierung, die hat der AC Mailand vorgenommen. Einen komplett neuen Anstrich. Von Tristan soll es richtig schöne leuchtende rote und schwarze Farben werden. Beim AC Mailand. Da geht einem doch so ein bisschen das Herz auf, oder? Wie sieht das aus bei dir?
Ja, also der AC Mailand war jetzt über ein paar Jahre ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Die letzte Teilnahme in der Champions League war in der Saison 2013-2014. Ja, und seitdem hat man so das Gefühl gehabt, dass die Rot-Schwarzen aus Mailand nicht wirklich auf den grünen Zweig kommen. Jetzt in diesem Sommer, auch dank neuer asiatischer Moneten konnten da einige Transfers gemacht werden. Ich glaube, die Anzahl der neuen Spieler liegt im zweistelligen Bereich. Und dabei wurden viele Spieler mit extrem viel Potenzial verpflichtet, wie André Silva, Ricardo Rodriguez oder Hakan Çalhanoğlu. Weiterhin auch international erfahrene Spieler wie Lucas Bilia von Lazio Rom. Aber natürlich der mit Abstand wohl beste Deal und wahrscheinlich auch der größte Transfer in der Serie A in den letzten Jahren war natürlich die Verpflichtung von Leonardo Bonucci, die nahezu jeden geschockt hat, der sich ein bisschen mit dem Transfermarkt beschäftigt. Juventus Turin war über die ganzen letzten Jahre eigentlich jeder weiteren Mannschaft in Italien enteilt. Und für mich fühlt es sich so ein bisschen an, wie jetzt, wenn Jerome Boateng zu Borussia Dortmund gewechselt wäre oder zu irgendeinem anderen Verfolgerverein, ja, von Bayern München. So ungefähr schätze ich diesen Bonucci-Deal ein.
Manu, wie sieht das bei dir aus? Juventus Turin müssen wir hier so ein bisschen so als Verlierer betiteln. Das hat der Marius auch gut erklärt, warum. Aber eigentlich, wenn man schaut, die haben ja auch gut zugelegt.
Ja, Juventus hat auf jeden Fall noch einen sehr, sehr guten Kader. Hat mit Dani Alves natürlich einen Spieler verloren, der natürlich nicht nur als Fußballer eine große Rolle spielt, sondern auch ein Leader auf dem Platz war, der auch charakterlich unglaublich gut in die Mannschaft gepasst hat. Aber irgendwie hat es für ihn auch selbst nicht richtig gepasst. Zudem ist Neymar auch ein Spieler, der ja eng mit seinen brasilianischen Landsmännern verbunden ist. Dementsprechend war der Wechsel von Dani Alves, hatte auch damit etwas zu tun. Ja, Juventus hat sich allerdings auch gut verstärkt. Bernardeschi, Matuidi, Douglas Costa unter anderem. Douglas Costa hat natürlich gleich bei Bayern nach seinem ersten halben Jahr Schwierigkeiten gehabt, hat sich nicht mehr ideal zurechtgefunden. Aber es könnte durchaus sein, dass er bei Juventus eine gute Rolle spielt, wenn die Aufgabenverteilung ein bisschen eine andere ist, wenn er im Kopf klar ist, wenn er mental seine Leistungen abruft, wenn er einfach ohne großen Druck, oder was heißt Druck, wenn er einfach in Ruhe sich auf seine fußballerischen Qualitäten konzentrieren kann. Die Vormachtstellung von Juve bröckelt meiner Meinung nach noch nicht unbedingt. Juve hat immer noch den besten Kader, aber man muss sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Bonucci hinterlässt sicherlich ein Loch in der Defensive, im Defensivzentrum. Basali ist relativ alt. Chiellini ist noch auf seinem allerhöchsten Niveau. Benatia hat häufig mit Verletzungen zu tun. Jetzt wurde Höwedes noch verpflichtet auf Leihbasis mit einer Kaufoption, die zu einer Kaufpflicht werden kann, wenn er 25 Spiele absolviert. Es ist wie immer viel los in der Serie A. Da gibt es viele Leihdeals. Juve hat aber auf jeden Fall immer noch würde ich sagen, den besten Kader in Italien und wird das in dieser Saison auch unter Beweis stellen. Juve ist die Mannschaft, die man schlagen muss, um in Italien Meister zu werden.
Wir müssen die Diskussion in Italien kurz unterbrechen, oder wir nicht, wir müssen, aber es gibt auf jeden Fall eine Meldung, für die es sich lohnt. Christoph, wir haben darüber diskutiert, Chelsea, ein eher Mauer Deadline Day, die wollten viel und konnten irgendwie nicht, und jetzt hat wohl ein Spieler da auch noch maßgeblichen Anteil dran. Was ist das denn da für eine komische Situation?
Ja, der Name fiel auch schon. Ross Barkley hat jetzt wohl den Wechsel zum FC Chelsea abgelehnt. Er hat entschieden, dass er den Wechsel nicht wagen will. Er sei sogar schon beim Medizincheck gewesen, hat den aber angeblich abgebrochen. Und es wird jetzt erwartet, dass er zurück zum FC Everton geht. Wahrscheinlich hat er einfach nicht das Gefühl, dass er ausreichend Spielpraxis bekommt. Gerade im WM-Jahr ist das natürlich auch nochmal ein kritischer Punkt. Ja, der Wechsel scheint sich zerschlagen zu haben. Wie auch Chris schon vermutet hat vorhin, der Spieler ist unsicher.
Herr Chris, da möchte ich dich nochmal gerne ins Boot holen mit der Personalie. Rückkehr zum FC Everton. Was können denn die Gründe sein, dass er angeblich den Medizincheck anfängt und ihn dann abbricht?
Ja, das ist schon etwas verwunderlich. Also, dass er den Wechsel ablehnt, das kommt für mich nicht gerade überraschend. Dazu braucht der Spieler einfach zu viel Spielpraxis momentan, wie es Christoph gerade erwähnt hat. Barkley, sein Vertrag läuft zwar aus, aber beim FC Chelsea wäre er momentan wohl nicht mehr als ein Ergänzungsspieler. Und daher, gerade weil er auch natürlich Perspektiven hinsichtlich der Nationalmannschaft hat, ist wohl ein Verbleib bei Everton auch cleverer, denn darüber hinaus ist er auch noch bis November verletzt. Also insgesamt macht es schon viel mehr Sinn, beim FC Everton zu bleiben. Warum er jetzt tatsächlich angeblich diesen Medizincheck sogar begonnen hatte, das kann ich mir selbst nicht erklären. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass vielleicht sein Berater ihm etwas ins Ohr gesetzt hat und ihn davon überzeugen wollte und er dann doch noch zu Sinn gekommen ist. Ich weiß es nicht, aber viel anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Also jedenfalls ist es wohl für den Spieler selbst auch besser, dass er diesen Wechsel nicht macht.
Wir haben gerade noch eine frische Meldung bekommen von euch auf Twitter, und wieder war es Komplaxis, @Komplaxis auch auf Twitter. Ist es möglich, an der Unterhaltung teilzunehmen? Gerne, und das immer mit Fragen. Und wir müssen mal irgendwie schauen, wie das ist, wie wir die dann einbauen, wie es gerade passt. Also immer gerne raus damit, darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Wir wollen jetzt aber wieder reingehen in die Serie A, Italien. Marius, wir haben gerade über Juventus Turin gesprochen. Jetzt haben wir aber auch Spieler, die wir uns näher anschauen möchten, betrachten möchten, nicht nur die Vereine. Player to watch ist Ivan Perisic, der ehemalige Dortmunder.
Ja, er ist eher Player to watch gewesen, muss man sagen. Da ist nämlich heute bei ihm gar nichts mehr passiert. Über den ganzen Sommer haben sich die Gerüchte gehalten, dass er der Wunschspieler für die Außenposition bei José Mourinho und Manchester United sein soll. Die Ablöse, die Inter gefordert haben soll, soll bei 50 Millionen Euro gelegen haben. Das war wahrscheinlich ein Betrag, den selbst Manchester United nicht bereit war zu zahlen, obwohl der Kroate den Berichten zufolge den Deal wollte. Die letzten Berichte zu der Thematik sind schon einige Wochen alt, aber haben unisono eigentlich ausgesagt, dass ein Deal kurz vor Ende des Transferfensters eventuell doch noch möglich ist. So wie der Stand jetzt ist, war es anscheinend doch nicht der Fall. Und Perisic wird voraussichtlich in den nächsten Wochen laut Medienberichten aus Italien seinen Vertrag bei Inter verlängern.
Gewinner Nummer 2, so hast du es mir auch im Vorgespräch gesagt, Marius, ist auch ein Mailänder Verein. Die teilen sich das Stadion und haben auch beide so wirklich die gleiche Kurve genommen. Er ist glorreich. Ich erinnere mich an Adriano zum Beispiel, da vorne im Sturmzentrum. Da lief das richtig gut bei Inter Mailand. Auch Samuel Eto'o, die haben die Champions League gewonnen, das Triple, und wollen jetzt auch wieder angreifen. Und Gewinner Nummer 2, warum könnte das auch Inter Mailand sein?
Ja, für mich ist es auf jeden Fall Inter Mailand aus einem einfachen Grund, und das ist die Abgangsseite bei dem Verein. Für mich hat es Inter geschafft, unglaublich viele Altlasten loszuwerden, die aus den ganzen Epochen nach Mourinho und dem Triple-Gewinn stammen. Also die Gehälter von Gary Medel, Steven Jovicic, Juan Jesus, Safir Taider, Gianna Erkin, Philippe Melo, Rodrigo Palacio, Marco Andreoli oder Eva Banega sind vielleicht alle Spieler, die man schon mal gehört hat. Die standen tatsächlich immer noch auf der Gehaltsliste von Inter. Die hat man in diesem Sommer endlich abladen können und durch junge Spieler ersetzt. Der Mannschaft einen frischen Anstrich verpasst, konnte auch Mauro Icardi, den Sturmführer, für den es jetzt auch meiner Meinung nach kein konkretes Angebot gab, aber der mit Sicherheit die größte Qualität im Kader hat, halten können. Und mit Borja Vallejo von AC Florenz hat man noch einen wichtigen Führungsspieler hinzugewinnen können. Und dazu bleibt auch der für Inter Mailand sehr wichtige Ivan Perisic, der in der letzten Saison jeweils zweistellig in den Statistiken Toren und Vorlagen war. Also für mich ein rundherum gelungener Sommer für Inter.
Manu, und gerade reden wir über Inter Mailand, was reingeflattert.
Genau, Inter Mailand hat Jan Karamo verpflichtet. Das ist ein 19-jähriger Offensivspieler vom Stade Malherbe-Caen aus der Ligue 1. Der kam heute Abend, noch kurz vor knapp. Es ist eine Leihe über 2 Jahre mit einer anschließenden Kaufoption oder Kaufpflicht. Da sind die Medienberichte noch nicht ganz einig. Zumindest konnten wir das noch nicht ganz entschlüsseln. Das ist auf jeden Fall ein junger Franzose, der die kompletten Jugendnationalmannschaften Frankreichs durchlaufen hat. Sowohl rechts außen als auch links außen als auch im Sturmzentrum spielen kann. Ist 1,85 Meter groß, in der Elfenbeinküste geboren. Ist ein sehr, sehr schneller, technisch guter Spieler, der natürlich noch eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit hat und sich auch in Mailand jetzt in Ruhe entwickeln kann und will. Inter geht mit der Leihe kein Risiko ein. Die Kaufpflicht, falls sie denn besteht, würde mit Sicherheit an irgendwelche Einsatzzeiten gebunden sein. Karamo hat in der Ligue 1 eine gute Saison gespielt in der letzten Spielzeit, ist ein Spieler, der auf jeden Fall nicht nur von Inter, auch von anderen Vereinen umworben wurde und ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung für Inter.
Ich möchte noch mal einsteigen in diese Sparte. Danke übrigens für die Information, für die live zugeschaltete Information. Auf jeden Fall sehr gut, dass wir da sehr schnell reagieren können. Ich hoffe, ihr da zu Hause oder wo ihr auch immer gerade seid, die ihr zuhört, findet das auch gut, weil das ist natürlich schon auch ein bisschen Aufwand. Marius Verlierer hat das hier in Italien auch noch ein paar mehr gegeben. Und da müssen wir auch den AC Florenz nennen.
Ja, das ist liegt für mich auch auf der Abgangsseite. Die Fiorentina hat zwar mit Giovanni Simeone, dem Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone, oder Marco Bernatti vielversprechende junge Spieler unter Vertrag nehmen können. Auf der anderen Seite haben unter anderem Fernando Bernardeschi, Matthias Vecchino, Josip Iličić, Boja Vallejo, Nikola Kalinicic oder Gonzalo Rodriguez den Verein verlassen. Das ist neben der Qualität dieser Spieler vor allem ein enormer Verlust an Führungsspielern. Und dementsprechend sehe ich den AC Florenz definitiv schwächer als in der letzten Saison.
Ja, Manu, wir haben auch noch... Ja.
Das war jetzt gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit. Die Roma ist natürlich auch sehr, sehr interessant auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Hat mit den Verkäufen von Mohamed Salah, Antoni Rüdiger und Leandro Paredes 100 Millionen Euro eingenommen, hat vor allem auch mit Monchi einen sehr, sehr interessanten Mann geholt. Das ist der Sportdirektor, der vorher beim FC Sevilla tätig war. Dort bekannt dafür war, sehr, sehr gute Deals zu tätigen. Auch jemand war, der Spieler für geringe Summen gekauft hat, der auch bei den Weiterverkäufen sehr clever war. Dementsprechend hat sich die Roma da auf jeden Fall sehr, sehr gute Kompetenzen zugeholt und natürlich auch neue Spieler verpflichtet mit Grégoire de Frel, ein sehr, sehr interessanter Stürmer, ein schneller Mann, jemand, der gut im Konterspiel funktionieren kann, per Laie mit Kaufoption von Sassuolo. Dann kam Federico Faso, der vorher schon zur Roma verliehen war, aus Tottenham, der die Abwehr in der Breite vor allem verstärkt mit Patrick Schick, der den Medizincheck bei Juventus nicht bestanden hat, kam Spieler von Sampdoria. Dann haben sie mit Kolarov einen sehr, sehr erfahrenen Spieler geholt, mit Gonalons, ebenfalls einen erfahrenen Mann aus Lyon, für beide Spieler jeweils nur 5 Millionen Euro ausgegeben. Hector Moreno, mexikanischer Nationalspieler, kam von der PSV. 5,7 Millionen Euro. Das war auch ein sehr, sehr guter Deal. Juan Jesus kam von Inter, den hat Marius eben gerade angesprochen. Bei der Roma hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Mario Rui kam aus Empoli, ist ein linker Verteidiger, der da bei der Roma auch eine gute Rolle spielen kann. Mit Lorenzo Pellegrini, einen sehr, sehr interessanten Spieler, verpflichtet. 21 Jahre kommt aus Sassuolo, spielt im zentralen Mittelfeld. Dort mit gerade De Rossi hat man im zentralen defensiven Mittelfeld einen Spieler, der schon ein gewisses Alter hat. Dass man da schon jetzt wieder einen Unterbau zusammenstellt, ist sehr, sehr clever von der Roma. Mit Cengiz Ünder von Başakşehirspor aus der Türkei hat man einen Spieler verpflichtet, in dem auch der SC Freiburg interessiert war. Die Roma hat ca. 13,5 Millionen Euro für ihn bezahlt. Auch Bruno Perez kam von Torino, der war in der letzten Saison schon ausgeliehen. Und auch Rick Karsdorp kam von Feyenoord für 14 Millionen, 22-jähriger Außenverteidiger, der letzte Saison in der Meisterschaftssaison auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat bei Feyenoord, hat offensiv einiges bewegt, hat defensiv auch seine Qualitäten. Also die Roma hat den Kader vor allem in der Breite verstärkt, hat mit Eusebio Di Francesco einen neuen Trainer, hat auch auf Leihbasis sehr viele Spieler transferiert und hat überdies natürlich auch einen Transferplus von 20 Millionen Euro gemacht. Also die Roma, mit der Roma ist zu rechnen, definitiv.
Dieser Name, dieser Spieler, ich glaube, der wird zum Programm der Nacht des Abends hier bei Monsieur Sonner und mein Sportradio.de am Deadline Day. Und Chris, das ist Ross Barkley, ein Spieler, der sich nicht entscheiden kann.
Ja, denn der Wechsel ist anscheinbar nicht ganz vom Tisch, hat soeben der Telegraph vermeldet. Angeblich ist Ross Barkley nicht komplett gegen einen Wechsel zum FC Chelsea. Allerdings wohl weiterhin nicht diesen Sommer, sondern eventuell im Winter. Also Ross Barkley kann sich durchaus vorstellen, zum FC Chelsea zu wechseln. Und die Gespräche sollen jetzt über einen Wechsel im Winter laufen. Gut möglich, dass, wie zuvor bereits angesprochen, Ross Barkley erstmal beim FC Everton etwas Spielpraxis sammeln will und dann letztendlich dann doch noch den Schritt zum FC Chelsea wagt. Also mal abwarten. Und gleichzeitig noch, wenn ich jetzt schon gerade in der Schalte bin, Danny Drinkwater, da wird immer noch auf das finale Gebot vom FC Chelsea gewartet, beziehungsweise auf die finale Einigung. Adrien Silva ist jedenfalls mittlerweile bei Leicester City angetroffen. Und damit er verpflichtet werden kann, muss eben Chelsea die geforderte Summe von Leicester eingehen, damit Drinkwater zu Chelsea gehen kann und dann letztendlich Adrien Silva zu Leicester City.
Was ich beim Thema Ross Barkley noch interessant finde, ist, dass er jetzt bei Everton Spielpraxis sammeln möchte. Aber Everton im Offensivzentrum natürlich auch schon einige Neuverpflichtungen getätigt hat. Also es kam David Klaassen aus Amsterdam, es kam Wayne Rooney, der natürlich auch im Offensivzentrum mehrere Rollen übernehmen kann. Es kam nicht zuletzt Rekordtransfer Sigurdsson. Dementsprechend finde ich das schwierig, dass Barkley jetzt in Everton eine unglaublich große Möglichkeit auf Spielpraxis sieht. Denn auch der Trainer ist kein großer Freund mehr von Barkley. Nachdem die Vertragsverhandlungen abgeschlossen waren und ja, ob er sich damit jetzt einen großen Gefallen tut mit der Entscheidung, das bleibt abzuwarten.
Ja, wie du es gerade schon sagst, also der FC Everton ist jetzt nicht gerade ein Abstiegskandidat, also durchaus ein Verein mit Ambitionen, womöglich in die Top 5 einzubrechen, und warum sollte der FC Everton Ross Barkley diesen Gefallen tun und ihm diese ganze Spielpraxis geben, um sich für einen Wechsel zum FC Chelsea vorzubereiten? Also wie Manu das gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronald Koeman ihm jetzt unbedingt viel mehr Zeit geben wird, und könnte sein, dass diese Vorstellung von Barkley etwas naiv ist. Also bleibt jedenfalls abzuwarten.
Spannende Personalie, aber dann denke ich, können wir sagen, dass wir anfangen vom Medizincheck und dann wieder abbrechen, dass das wohl ja eher nicht so der Wahrheit entspricht. Gewinner haben wir noch einen auf dem Zettel, Marius, und das ist auch ein Top-Team der italienischen Liga, muss man so sagen, und ist sich wieder richtig gut positioniert für SSC Neapel.
Ja, und vor allem auch ist es für mich die Mannschaft aus Italien, die mit Abstand den attraktivsten Fußball zurzeit spielt. Möglicherweise hat der ein oder andere den Audi Cup in München verfolgt. Was da der SSC Neapel teilweise an Ballbesitzfußball gezeigt hat, war sehr beeindruckend. Und das Beste an ihrem Sommer ist, dass sie keinen wirklichen Leistungsträger abgeben mussten an Dries Mertens, der in seinen Spätzwanzigern auf der Mittelstürmerposition auf einmal eine wahre Leistungsexplosion hatte und 28 Saisontore nur in der Liga geschossen hat, gab es, obwohl viele Vereine einen Stürmer gesucht haben, wenig Interesse, überraschend wenig Interesse. Mit Nikola Maksimovic und Adam Unas wurde die Mannschaft auch sinnvoll verstärkt. Dazu wurde das Talent Marco Rock fest verpflichtet. Der war letztes Jahr schon an Neapel ausgeliehen. Und man kann dann quasi aus dem Kern aus der vergangenen Saison bauen. Und ich bin durchaus der Meinung, dass der SSC Neapel wieder mindestens um die Champions League-Plätze mitspielen wird.
Wir haben noch eine Frage bekommen von euch, liebe Zuhörer. Das folgt uns natürlich. Und der Manu, der hat die für uns vorbereitet.
Genau, es geht nämlich darum, ob Edin Dzeko und Patrick Schick bei der Roma im Sturmzentrum zusammenspielen könnten. Der User hatte gefragt, ob sich beide Spieler nicht zu ähnlich sind. Und da hat er gar nicht so Unrecht. Zumal die Roma ja auch wirklich felsenfest an dem 4-3-3-System festhält. Dementsprechend ist es tatsächlich der Fall, dass beide nicht unbedingt gleichzeitig auf dem Platz stehen würden. Also Schick ist eine gute Ergänzung zur Roma, zu Dzeko im Sturm der Roma. Beide zusammen sehe ich jetzt nicht. Eher auf den Außen haben wir da El Shaarawy, wir haben einen Perotti, wir haben dort zu viel Qualität, wir haben natürlich Dzeko als zuverlässigen Torschützen, der in der letzten Saison unglaublich viele Tore geschossen hat. Patrick Schick, der auch leichte Probleme hat, klar Schwierigkeiten gehabt hat, und den Medizincheck bei Juve nicht bestanden hat. Es ist eher ein Spieler, der sich jetzt nach einer kurzen Eingewöhnungszeit bei der Roma langsam akklimatisiert. Es ist ein Verein, der in der Champions League spielt. Dort wird er auf jeden Fall seine Einsätze bekommen. Die Rotation wird, denke ich, von Eusebio Di Francesco vorangetrieben. Ich denke nicht, dass beide Spieler irgendwie von Beginn an mal zusammenspielen werden. Allerdings, wenn die Roma in Rückstand gerät, wenn er mal Schick, der auch einen sehr, sehr guten First Touch hat, der sich technisch hervortut, was man auch bei der U21 EM in diesem Sommer gesehen hat, wenn er die Qualitäten von Schick irgendwie auf dem Flügel einbinden kann, dann würde er das vielleicht auch mal ausprobieren. Der Spieler kam relativ spät zur Roma, hatte keine Vorbereitung. Das kann sich alles noch ergeben, aber ich denke nicht, dass es irgendwie ein Konzept ist, das jetzt häufiger angewendet wird.
Vielen Dank für die Frage an WWED, also WWED, alles groß, Anni 85, WWE Dani 85. Vielen Dank für deine Frage. Das kennt ihr natürlich auch, die uns noch zuhören. Und jetzt schauen wir mal kurz auf den Tacho. 23.37 Uhr gleich. Natürlich auch sehr, sehr gerne tun. Einfach auf Twitter fragen oder in unserem Deadline-Day-Ticker. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Es war ganz schön viel auf einmal, ganz schön viel noch dazwischen mit Ross Barkley. Dann dazu natürlich die Gewinner, Verlierer in der Serie A. Haben auch schon über die diversen anderen Ligen gesprochen. Gleich machen wir noch das große Finale der Ligen in Europa, die Barclays Premier League. Liga Nummer 1, das gilt sie. Und wir schauen, was sich da noch bewegen kann bis zum Schluss. Bis gleich und bleibt dran.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. 90 plus on air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder. 90 plus on air ist back aus der Pause. Das Comeback am Deadline Day. Ja, und das war auch unsere Geburtsstunde vor genau einem Jahr. Ich kann mich da noch ganz gut erinnern. Und jetzt haben wir die erste Live-Sendung. Freut mich natürlich, dass ihr dabei seid an den Einschaltgeräten, am Handy, am PC, weiß ich auch nicht wo. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen zur aktuellen Transferlage, Einschätzungen, was kann noch passieren in Serie A, in England, wo wir jetzt drauf schauen werden. Und das mit Chris und Marius. Ich mache nochmal ein bisschen Smalltalk vorne weg. Marius, du erinnerst dich auch noch an die erste, allererste Sendung, die haben wir beide zusammen gemacht, da konnte der Chris noch nicht. Und jetzt sind wir hier live drauf mit der Premier League. Das ist schon nicht so ganz schlecht, ne?
Ja, das ist eine tolle Entwicklung. Das war ganz genau vor einem Jahr, am Nachmittag, wenn ich mich erinnern kann.
Ja, das ist irgendwas.
Genau, und da haben wir den ersten Take gemacht. Da haben wir im letzten Jahr, soweit ich mich daran noch erinnern kann, mehrere Sendungen gemacht, hatten auch viele Gäste, dass wir jetzt das Ganze trotzdem live machen können. Ja, ist trotzdem schon mal ein Schritt nach vorne. Also ist schon eine coole Entwicklung.
Auf jeden Fall, das war die Geburtsstunde und wir sind jetzt in England und ich höre es schon so ein bisschen. Da scharrt einer mit den Hufen, das ist der Chris, das ist sein Steckenpferd, auch natürlich gerne in der Kolumne auch vertreten, in der Nachspielzeit bei uns auf 90plus.de. Ja, die Premier League, das hat er gut im Blick, natürlich auch mit dem FC Arsenal. Und wir haben es schon angerissen, der Player to Watch, der ist Alexis Sanchez. Chris, ich frage dich jetzt nicht mehr nach dem Transfer, der ist wahrscheinlich durch, aber passt er noch nach Arsenal? Fühlt er sich noch wohl? Da gibt es ja auch immer wieder so Störfeuer.
Ja, das ist sehr interessant und es ist gut, dass du das ansprichst, weil es ist eine Frage, die sehr viele Fans haben, sehr viele Journalisten haben. Aber wenn man einmal Alexis Sanchez spielen hat sehen, dann weiß man, dass das ein Akteur ist, der nie weniger als 100% gibt. Das liegt einfach in seiner Natur. Das ist egal, ob er jetzt gegen einen Fünftligisten im Pokal spielt und es bereits 5-0 steht, der will da nicht ausgewechselt werden und Alexis Sanchez ist ein Spieler, der jedes Mal mindestens 100% geben wird. Also ich denke, was sein Engagement angeht, was seine Motivation angeht, das wird unverändert sein, wenn nicht sogar höher, denn er muss sich natürlich auch für 2018 empfehlen, wenn er ablösefrei ist und natürlich einen sehr großen Vertrag verlangen kann. Und wie gesagt, was jetzt seine Leistung angeht, wird Arsenal voraussichtlich eher profitieren. Was das Mannschaftsgefüge angeht, muss man abwarten, denn es gab ein paar Gerüchte, dass es zu etwas Disharmonie im Kader geführt hat, dass manche Spieler sogar seinen Verkauf forderten, weil diese ganze Hinhalterei das ganze Mannschaftsgefüge auseinanderbrachte. Aber jedenfalls, was seine Leistung angeht, hat Arsenal meines Erachtens rein gar nichts zu befürchten.
Wie siehst du das, Marius? Auch mit dem Blick auf Manchester United, mit auch im Vergleich mit Ibrahimovic, sage ich mal, der ja auch schon ein fortgeschrittenes Alter. Ich glaube, man kann die beiden Spieler an sich nicht so hundertprozentig vergleichen, aber der gibt ja auch immer noch alles, setzt sich für den Verein ein. Sind die da gleich, Alexis?
Und wie bitte? Zum Beispiel? Den letzten Teil habe ich gerade nicht.
Sind die da gleich? Ja, Ibra und Alexis jetzt zum Beispiel. Von der Nein,
nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, Alexis Sanchez ist viel mehr emotionaler in seiner Berufsauffassung als Zlatan Ibrahimovic.
Der ist eher der Geschäftstyp.
Ja, so würde ich das auch sehen. Ibrahimovic ist einfach hochprofessionell. Welches Trikot er am Ende trägt, ist meines Erachtens eher sekundär. Ja. Wenn er auf dem Blatt steht, liefert er ab. Bei Alexis ist oft bei Südamerikanern so ein bisschen das Phänomen, dass alle Umstände drumherum passen müssen, dass sie sich besonders wohlfühlen müssen. Ich weiß nicht, ob Alexis, weil seit er bei Arsenal ist, gab es für mich noch nie eine richtige Situation bis auf heute, beziehungsweise vielleicht die letzten Wochen, wo man sagen könnte, er könnte sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Wie die Situation sich jetzt gestaltet nach dem Drama heute, wird abzuwarten sein, aber die Berichte, dass in dem Kader es zu Unstimmigkeiten wegen seiner Personalie kam, sprechen auch irgendwo für sich. Und es wird sicher nicht geräuschlos vonstatten gehen, die Wiedereingliederung von dem Chilen.
Ja, vor allem etwas, was wir natürlich nicht vorhersehen können, ist, wie Alexis Sanchez jetzt tatsächlich damit umgeht, wenn er erfährt, wie die Verhandlungen vielleicht liefen. Weil die BBC hat vorhin berichtet, dass er sogar seinen Freunden schon mitgeteilt haben soll, dass der Wechsel durch ist. Und ja, so solche Aussagen sollte man immer mit etwas hinterfragen. Aber wenn die BBC das sagt, ist da meistens zumindest ein Fünkchen dran. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es auf seine Leistung sich auswirken wird. Aber wir müssen mal abwarten, wie er sich gibt, wie er sich gegenüber seinen Mannschaftskameraden verhält und ob er sich, weil er ja auch dafür bekannt ist, dass er manchmal etwas egoistisch zu Wehr geht, nicht vielleicht etwas aus dem Dienst der Mannschaft stellt, sondern eher sich selbst hervorheben möchte. Also das ist die einzige Gefahr, die ich da sehe.
Die Gefahr, die ich sehe, Chris, ist, dass Arsenal wieder einmal eine sehr, sehr unruhige Saison durchleben wird. Nicht nur wegen Alexis, auch wegen Wenger und wegen der gescheiterten Transferpolitik. Ja, sind die so der Verlierer
des Transferfensters? Für mich ist Arsenal wohl der größte Verlierer der Transferperiode in England. Sie hatten einen sehr guten Auftakt. Die ablösefreie Verpflichtung von Sead Kolasinac war überragend. Der hat in seinen ersten zwei Spielen geglänzt und einen so jungen Spieler mit so viel Potenzial ablösefrei zu bekommen, das ist mittlerweile extrem selten. Das war überragend. Dann der Transfer von Alexandre Lacazette war ich nicht der allergrößte Freund von. Allerdings bin ich mittlerweile der Ansicht, dass auch das gut ausgehen wird, da er einfach ein Knipser ist. Das hat er schon angedeutet. Er wird auf jeden Fall beispielsweise einen Mesut Özil nochmal besser machen, denn der deutsche Nationalspieler, der ja oftmals in der Kritik steht, wurde auch letzte Saison vielfach kritisiert. Allerdings sprechen die Statistiken manchmal eine andere Geschichte und die besagt immer noch, dass er mit die meisten Chancen in Europa kreiert. Und wenn er jetzt einen Knipser vor sich hat wie Lacazette, dann könnte er enorm davon profitieren. So, das war es jetzt mit den positiven Punkten. Wobei der Verkauf von Chamberlain ist für mich auch positiv, weil für mich ein eher Durchschnittsspieler, sehr inkonstant, und da auch er 2018 ablösefrei ist, ist für mich eine Ablösesumme von ca. 45 Millionen Euro ein absoluter Gewinn für Arsenal, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er diese Summe beim FC Liverpool rechtfertigen kann. Okay, jetzt war es wirklich mit den positiven Punkten, weil die Handhabung des Alexis-Transfers haben wir eben schon angesprochen, das lief absolut unprofessionell. Genauso die Tatsache, dass jetzt plötzlich kein Geld für Transfers zur Verfügung stellen soll, da frage ich mich auch, wer das plant. Wenn es überhaupt stimmt, man weiß da nie so recht bei Arsenal, was den Hauptaktionär Stan Kroenke angeht. Allerdings soll man hier etwas Probleme mit der Gehaltsstruktur haben und den Gehaltsregeln der Premier League. Also trotzdem, sowas kann man planen, sowas ist vorhersehbar. Und der letzte negative große Punkt für mich ist die Handhabung von dem Upgrade für Shkodran Mustafi. Da hat man sich eine Woche vor Transferschluss plötzlich entschieden, dass man Mustafi als nicht gut genug erachtet und einen besseren Innenverteidiger verpflichten möchte und einen ballsicheren Innenverteidiger, und hat dann einfach mal angefangen, Mustafi bei ein paar Vereinen vorzustellen und in den Raum zu bringen. Die haben allerdings alle abgelehnt, unter anderem sogar West Bromwich Albion. Jetzt hat man Mustafi wieder bei sich, hatte gar keinen potenziellen Nachfolger im Visier und hat wahrscheinlich sich jetzt ein Problem geschaffen, was ursprünglich gar keins war. Also wie gesagt, sehr viel Unruhe, die zu vermeiden gewesen wäre. Und mittlerweile befürchte ich, dass der FC Arsenal auch in der kommenden Saison wohl eher nicht die Champions League Plätze erreichen wird, denn da gibt's einfach zu viele Probleme momentan im Verein.
Wir gehen jetzt, das war eine sehr detaillierte Analyse des FC Arsenal, und da
ja, muss sein, wenn ich gleich das mache.
Das muss so sein, ich glaube, das kannst du nicht anders, ist ja auch okay. Wir haben noch eine Meldung von Manu, der Twitter und Facebook von 90plus im Blick hat und natürlich auch von den anderen Kollegen. Da gibt es jetzt wohl nochmal was Offizielles hier live zu vermelden.
Genau, also ganz offiziell ist es noch nicht, eine offizielle Verkündung von den Vereinen steht noch aus, aber Sky Italia, was eine relativ souveräne Quelle ist, was italienische Spieler angeht, hat ein Foto auf Twitter hochgeladen, hat auch gemeldet, dass Davide Zappacosta vom FC Turin beim FC Chelsea unterschrieben hat. Er ist ein 25-jähriger Außenverteidiger, der auf der rechten Seite spielen kann, der den Victor Moses ein bisschen unter Druck setzen kann. Ist eine spannende Verpflichtung. Er kam 2015 von Atalanta Bergamo, hat damals 4 Millionen Euro gekostet und soll jetzt für 25 Millionen Euro wechseln, hat 4 Länderspiele für die italienische A-Nationalmannschaft auf dem Buckel. Ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, wenngleich Chelsea natürlich auch schon andere Ziele hatte auf dieser Position und er eher eine Art Notlösung ist. Aber für eine Notlösung ist es jetzt sicherlich ein sehr, sehr interessanter Mann. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber sobald die vorhanden ist, werden wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz anmelden.
Auch Christoph Albers hat Twitter, Facebook und die ganzen Medien im Blick, und da gibt es auch noch eine Sache, die man durchaus ansehen kann. Christoph? Hörst du uns?
Anscheinend nicht.
Also, das scheint gerade nicht so, dann machen wir das kurz. Es geht um André Gomes, der wohl offenbar doch nicht nach England wechselt. Und Dragovic zu Leicester City ist wohl auch just in diesem Moment durchgegangen. Wir haben gerade eine schöne Überleitung zum FC Chelsea bekommen, Marius. Was war bei den Blues so los? Die haben ja nicht so viel zuschlagen können an diesem Tag, aber generell, wie beurteilst du so die Transferperiode noch?
Ja, für mich definitiv der größte Verlierer in der Premier League, also was das Transferfenster angeht. Chelsea wurde im letzten Jahr wirklich mit einem Mordsvorsprung Meister, war mit Abstand, mit weitem Abstand die stärkste Mannschaft in der ganzen Liga. Selten oder seit Jahren eigentlich nicht mehr so einen dominanten Meister gesehen. Dann erwartet man eigentlich, dass sich der Verein, da auch wieder die Champions League als zusätzliche Belastung hinzukommt, entsprechend verstärkt. Das ging schon ziemlich, ziemlich bescheiden los. Wenn man sich die ganze Causa um Romelu Lukaku anguckt, das hieß eigentlich seit Frühling, der kommt zurück, der wird zurückkommen, das wird der neue Sturmführer bei Chelsea. Dem war da nicht so. Da hat José Mourinho dazwischen reingekrätscht. Dummerweise hatte Chelsea zu dem Zeitpunkt schon Sturmführer Diego Costa vergrault. Nach dem Saisonende soll ihm Trainer Antonio Conte mitgeteilt haben, dass er keine Zukunft in London habe und sich dementsprechend einen neuen Verein suchen kann. Anscheinend, nach meinem Stand jetzt, ist Costa auch am Ende der Transferperiode immer noch Chelsea-Spieler.
Aber wobei sie noch ein bisschen Zeit haben
in
Spanien.
Ja, das stimmt. Wenn etwas in Betracht kommt für Costa, dann, so wie er mitgeteilt hat, nur eine Rückkehr zu Atletico, da ist das Fenster noch wenig geöffnet. Ja, und das Ganze hat dann auch zu enormem Frust bei Antonio Conte geführt. Der Italiener wollte den Kader anscheinend mit mindestens 5 Spielern verstärken. Was jetzt am Ende bei rauskommt und 0 Uhr wird man sehen, aber es sind dort Namen gefallen wie Alex Oxlade-Chamberlain, war ja bis gestern eigentlich mit Chelsea einig, heute wechselt er zu Liverpool. Barkley, der Medizincheck, da haben wir gerade vor 10 Minuten drüber geredet. Fernando Llorente wurde heute Morgen als weitere Option für den Sturm gehandelt. Fernando Llorente geht jetzt wahrscheinlich zu Tottenham. Also irgendwas muss das Management von Chelsea machen, was die Spieler allesamt nicht zu Chelsea führt. Ein weiterer Spieler, Alexandro. Alexandro wurde auch ewig lange gehandelt. Ob das überhaupt ein realistisches Ziel war, sei mal dahingestellt. Die ganzen Spieler, die bei Chelsea gehandelt wurden, sind im Prinzip allesamt nicht gekommen. Auch mit Ausnahme vielleicht von Bakayoko und dem Lukaku Plan B, Morata. Also alles im All muss man sagen, dass Chelsea für mich von allen Top-Teams in England klar das schlechteste Fenster hatte. Und möglicherweise muss man auch mal sehen, wie lange Antonio Conte mit dem Kader überhaupt bereit ist zu arbeiten.
Ich muss als erstes sagen, dass ich traurig bin, dass wir Arsenal nicht mal mehr als Top-Team sehen. Aber es ist wohl leider so. Aber ja, das Problem ist wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Antonio Conte viel länger als diese Saison bei Chelsea bleibt. Erst recht nachdem er sich dagegen entschieden hat, den Vertrag zu verlängern und lediglich einfach nur eine Gehaltserhöhung bereit war anzunehmen, was wahrscheinlich auch nicht so schwer gefallen ist. Aber es gibt anscheinend sehr große Diskrepanzen bezüglich der Transferplanung bei Chelsea. Conte will den direkten Erfolg, er will jetzt Spieler, er will erfahrene Spieler. Und der FC Chelsea dagegen versucht, junge Spieler zu verpflichten, die noch im Wert steigen und die, ja, aus denen man noch etwas machen kann, die man nicht mit Verlust verkauft oder, ja, wie bereits angesprochen. Also da gibt's viele Probleme beim FC Chelsea, da muss man mal abwarten, wie das auf die Zukunft sich so hin entwickelt, aber ich kann mir vorstellen, dass Antonio Conte nicht mehr lange beim FC Chelsea Trainer sein wird, unabhängig vom sportlichen Erfolg natürlich.
Das wäre schon ein Ding. Ich muss gerade kurz lachen. Es gibt noch einen Verein, den man so sagen kann, den BVB so ein bisschen geähnt ist, oder der BVB des Englands ist. Und das ist der FC Southampton.
Ja.
Die muss ich vielleicht noch präzisieren. Die haben sich gut verkauft, sagen wir so, in dieser Transferperiode. Und das hat der BVB ja auch mit Usman Dembele.
Ja, also ich muss sagen, für mich ist Southampton der heimliche Gewinner des gesamten Deadline Days. Nicht, weil sie einen Spieler verpflichtet haben, sondern weil sie im Gegensatz zu anderen Vereinen ja nicht nachgegeben haben. Also Virgil van Dijk will schon das gesamte Transferfenster wechseln. Es gab utopische Gebote, beziehungsweise die Mannschaften waren bereit, utopische Summen zu bieten für ihn. Er wäre der teuerste Innenverteidiger der Welt geworden. Dann hat der Spieler auch noch einen offiziellen Wechselwunsch geäußert. Also das hat er über die Presse gemacht. Er hat betont, dass er zwar dankbar ist für die Gelegenheit, aber jetzt seine Karriereplanung einen größeren Schritt bevorsieht. Und trotzdem ist der FC Southampton permanent konsequent geblieben, hat dem Wechsel einen Riegel vorgeschoben, hat sogar durch die Drohung beispielsweise den FC Liverpool bei der Liga zu melden, aufgrund eines illegalen Vorgehens bei den Bemühungen. Dadurch hat man auch irgendwie ein Zeichen an die Vereine gesendet, dass man etwas langsam machen soll, dass diese Bemühungen aussichtslos sind. Und letztendlich ist Southampton der große Gewinner, weil heutzutage scheint wirklich jeder Spieler seinen Wunsch zu bekommen, den Wechsel zu bekommen, den er sich wünscht, egal wie lange er unter Vertrag ist. Und Southampton ist einfach konsequent geblieben und hat wirklich hier ein Exempel statuiert. Also allergrößten Respekt an die Saints an dieser Stelle.
Aber man muss dazu auch sagen, dass das für mich der Inbegriff des ganzen Irrsinns überhaupt ist, was da mit Van Dijk abgegangen ist. Ein Spieler, der vor 2 Jahren noch in Schottland rumgekickt hat und schon Mitte der 20er Jahre ist, auf einmal für Unsummen auf dem Markt gehandelt wird. Das zeigt genau, in was für eine Richtung sich das Transferfenster zurzeit entwickelt. Und ich finde, Van Dijk ist da das beste Beispiel dafür. Ich bin mir relativ sicher, dass den vielleicht vor einem Jahr noch viele Fans in Deutschland nicht mal gekannt haben. Ja. Vielleicht auch sogar noch in diesem Sommer. Ja. Und dass der jetzt auf einmal der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten werden soll.
Ja, ist ein bisschen krass. Ja, das stimmt schon. Also hat eine Bombenentwicklung hingelegt. Ist wahrscheinlich für jeden Top-Club momentan eine Verstärkung in der Abwehr. Gerade für den FC Liverpool, wo das da hinten wirklich hapert. Aber ja, natürlich ist das einfach nur krass, wie sich hier die Wertigkeiten entwickelt haben. Aber nochmal, um das zu betonen, dass Southampton hier konsequent geblieben ist, trotz dem gesamten Druck des Spielers, der Medien und allem, das ist wirklich schon ja, beneidenswert. Also etwas, das war sehr erfrischend, das zu sehen.
Wir haben noch einen Transfer, Manu, der auch ein bisschen Geld wieder reinhaut oder raushaut. Und das ist ein Stürmer in der Liga. Dein Steckenpferd heute so ein bisschen. Hallo? Manu ist wohl gerade nicht dabei oder das liegt an mir, ich weiß es gerade nicht.
Ich hoffe nicht. Doch, ich hatte blöderweise das Mikrofon noch auf stumm. Das sind dann die Dinge, wenn man zu euphorisch bei der Sache ist. Nee, es geht um Konstantin Mitroglou, der zu Olympique Marseille wechselt. Und Marseille war in diesem Sommer ja an einigen Stürmern interessiert. Also es geht um Wilfried Boni, an dem sie kurzzeitig interessiert waren, Carlos Bacca, der im Endeffekt zu Villarreal gewechselt ist. Es ging um Olivier Giroud, der jetzt im Endeffekt bei Arsenal geblieben ist. Mitroglou ist jetzt zu Marseille gewechselt. Get French Football News hat schon Bilder gepostet, wo er im Trikot von Olympique posiert. Der Wechsel wird jetzt auch in den nächsten Minuten von Vereinsseite bestätigt. Mitroglou ist ein sehr, sehr spannender Stürmer. 29 Jahre mittlerweile sehr erfahren, hat Europa League und Champions League Erfahrung, hat Länderspiele in den Knochen. Hat in der letzten Saison 27 Tore in 43 Pflichtspielen geschossen, ist also ein Stürmer, der auf jeden Fall sehr gut knipsen kann, ist jemand, der neben Germain, der auf jeden Fall eine gewisse Aura ausstrahlt, der auch sich mit Germain sehr gut ergänzen kann. Da hat Marseille am letzten Tag, wo wir eben noch dabei waren, dass Marseille ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das gewisse Etwas herauszuholen. Mit Mitroglou haben sie auf jeden Fall für ihre Ambitionen und für die Europa League einen guten Stürmer geholt, der jetzt in den nächsten Jahren, die Vertragslänge ist noch nicht genau bekannt, der aber jetzt in den nächsten Jahren für Marseille auf Torjagd gehen wird und auf jeden Fall auch seine Tore schießen wird.
Vielen Dank, Manu, für die Information. 20 Millionen Euro für Mitroglou. Das ist natürlich schon mal nochmal ein stolzer Betrag da für Olympique Marseille. Wir gehen jetzt nochmal rein in die Manchester Clubs und das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Wir sind in der Premier League da. Müssen die natürlich auch Gehör finden. Und ja, Marius, leg los. Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, der hat sich ja kurzerhand mal mit dem Teufel da ein Händedruck-Duell geliefert, um da seinen Verbleib bei Manchester United zu verkünden. Es war natürlich wieder typisch Ibra, ne?
Ja, natürlich, das war auf jeden Fall typisch Ibra. Hat mich aber dennoch überrascht, dass er letzten Endes trotzdem nochmal unter Vertrag genommen wurde. Ja, hört man mich jetzt wieder?
Ja.
Ich glaube, man hat mich eben kurz nicht gehört, also zumindest.
Ja, ich denke immer, das liegt an mir.
Nee, ich weiß nicht, wie viel du gehört hast, ich fange einfach nochmal an. Ja, wie gesagt, dass Ibrahimovic zurückgekommen ist, hat mich schon überrascht, aber der Verein wollte anscheinend nicht nur mit Lukaku und wahlweise Rashford und Martial, die beide auch in der Mitte spielen können, dennoch eher außen eingesetzt werden, in die Saison gehen. Dementsprechend lag es nahe, Zlatan Ibrahimovic nochmal einen neuen Vertrag anzubieten. Der Ibrahimovic wird sowieso nur in der Rückrunde zur Verfügung stehen. Dennoch frage ich mich, ob das vielleicht auch nicht gewisse Auswirkungen auf Romelu Lukaku haben wird, der sehr vielversprechend jetzt in die Saison gestartet ist. Man nimmt jetzt mal an, er macht in der Vorrunde seine 15 Kisten in der Liga, macht noch 5 in der Champions League und dann kommt Zlatan Ibrahimovic im neuen Jahr. Und Zlatan Ibrahimovic wird ganz sicher nicht sagen, der Romelu macht es toll, ich setze mich jetzt gerne auf die Bank. Ja, ich denke, das sollte man nicht unterschätzen. Dazu ist die Verpflichtung auch von Nemanja Matic, war auch gutes Business von United. Matic in den ersten Spielen hat toll gezeigt, dass er in der Lage ist, Paul Pogba zu entlasten. Und dementsprechend gut hat auch vor allem Pogba in den ersten Spielen seine Leistung gebracht, hat auch schon 2 Tore in der Liga geschossen. Also für mich alles in allem ein gutes Fenster von United.
Und das ist auch ein guter Moment für unseren nächsten Gong, weil das ist der 0 Uhr Gong. Wir haben jetzt den 1. September. Glocke ab. Ja, das war das Signal. 0 Uhr, 1. September. Und wir machen jetzt einfach weiter mit Barclays Premier League. Und da bleiben wir noch ein bisschen länger da, weil da passiert im Moment noch ein bisschen am meisten. Da haben wir noch ein bisschen Gesprächsbedarf und machen jetzt weiter mit Liverpool, die durchaus auf der Abgabenseite heute noch Divock Origi zum Beispiel zum VfL ziehen lassen haben, die aber natürlich Chris auch auf der Habenseite ordentlich zugelegt haben und da auch ordentliche Millionen investiert haben. Was waren da so die Stichpunkte, die man auf dem Schirm haben muss als Liverpool-Fan oder als Barclays Premier League-Fan?
Ich finde, insgesamt hat Liverpool etwas wenig gemacht, ehrlich gesagt. Natürlich ist die Verpflichtung von Mohamed Salah sehr wichtig. Die Offensive wird jetzt noch variabler, noch schneller. Das hat man jetzt schon gegen Hoffenheim gesehen. Das hat man auch schon in den ersten Premier League-Spielen gesehen. Also die werden sehr schwer zu berechnen sein. Allerdings steht jetzt natürlich auch eine zusätzliche Belastung mit der Champions League bevor. Und da ist meines Erachtens insbesondere die Abwehr immer noch das große Problemkind. Hier war es meines Erachtens ein bisschen naiv, sich nur auf Van Dijk zu konzentrieren. Und man hatte ehrlich gesagt lange genug Zeit, einen anderen Innenverteidiger ins Visier zu nehmen. Also da gab der Markt sicherlich genug her. Das war schon immer das große Problem der Reds und das wird es auch weiterhin sein. Und auch im zentralen Mittelfeld, da hat man jetzt natürlich Keita, aber allerdings erst für die nächste Saison verpflichtet. Der wäre natürlich für diese Saison ideal. Also der passt wie die Faust aufs Auge zum FC Liverpool. Der wird auch dringend benötigt, um etwas mehr Struktur ins Mittelfeld zu bringen. Allerdings, wie gesagt, das ist 2018 und für die kommende Saison, auch wenn man jetzt ganz gut begonnen hat, sehe ich noch einige Baustellen und ich denke mal, durch die zusätzliche Belastung der Champions League wird man noch arg um Platz 4 kämpfen müssen.
Ja, Manu, sag mal schnell, was da passiert.
Genau, Chelsea hat Zappacosta verpflichtet. Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass eine Verpflichtung unmittelbar bevorsteht, dass der Vertrag schon unterschrieben worden sei. Nun hat Torino bestätigt, dass Zappacosta zu Chelsea wechselt. Das war nur ein kurzes Update. Das war's schon.
Alles klar. Und dann machen wir noch weiter mit den Baustellen bei der Premier League mit Drinkwater, Chris.
Genau, Sky hat soeben berichtet, dass der Wechsel von Danny Drinkwater zum FC Chelsea immer noch nicht durch ist. Also die Deadline ist zwar vergangen, allerdings gibt es in der Premier League auch die Möglichkeit, noch eine Verlängerung der Deadline zu beantragen, wenn es dazu wirklich einen konkreten Grund gibt. Dies könnte anscheinend laut Sky eine Möglichkeit sein. Deswegen, also Drinkwater könnte noch über die Bühne gehen, sollte noch über die Bühne gehen, so wie Sky das berichtet. Und ich denke mal, dass das noch klappt.
Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder. Viel Spaß.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. 90 plus on air. Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
So, da sind wir wieder und wir haben eigentlich unsere Themenkomplexe durchgearbeitet. Alle Ligen sind durch und ich fange jetzt einfach mal so in die Runde. Jungs, wie hat es euch gefallen? Ich fange mal an, Chris, und dann können wir ja mal reihum gehen.
Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Also das erste Mal live ist natürlich eine Herausforderung, aber ich denke, insgesamt hat es ganz gut geklappt. War interessant, die letzten Deals noch zu verfolgen. Leider ist jetzt nicht mehr der ganz große Kracher passiert. Aber wenn ich gerade dran bin, erzähle ich dieses Gerücht auch noch schnell. Aus Spanien von der Kope ist zu berichten, dass der FC Barcelona plötzlich an Mesut Özil interessiert sein soll. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der FC Arsenal dem noch zustimmt, nachdem man jetzt keine Option mehr hat, sich adäquat zu verstärken. Und auch das Gerücht generell zum FC Barcelona klingt etwas wild. Ich denke mal, dass aus der spanischen Presse bis morgen zur Deadline noch einige wilde Gerüchte kommen werden, eben weil der FC Barcelona jetzt keinen namhaften Spieler mehr verpflichten konnte.
Marius, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es war schon mal was anderes als live zu sein, aber mir ist aufgefallen, dass es im Prinzip das Gleiche ist. Also zumindest zu Beginn denkt man noch dran, die ganze Aufnahme ist jetzt live, aber im Prinzip ist es mir genauso vorgekommen wie bei den ganzen anderen Podcasts, die wir bisher gemacht haben. Man redet miteinander über Fußball und das finde ich jetzt nicht so schwierig.
Manu, wie war deine Premiere für dich?
Ja, da kann ich Marius voll und ganz zustimmen. Also es ist einfach eine ganz normale Fußballdiskussion, wo jeder so ein bisschen seine Meinung und seine Expertisen einbringt, zumal es heute Abend jetzt auch nicht unfassbar hektisch war. Ich gehe davon aus, dass heute Nacht in den nächsten ein, zwei Stunden vielleicht noch die eine oder andere Meldung publik wird und dass wir das dann noch über andere werden. Aber so heute Abend war es nicht unfassbar hektisch und so auch sehr, sehr angenehm, fand ich.
Ja, und auch der Christoph war noch mit dabei. Christoph, wie hat es dir gefallen?
Ja, ich schließe mich da dem allgemeinen Tenor an. Wird vielleicht ein bisschen zu ruhig der Abend. Ein paar nette Mitteilungen, so waren ja schon dabei. Über Fußball sprechen ist immer gut. Ich habe es eigentlich genossen, aber freue mich eigentlich auch, dass die Transferphase jetzt vorbei ist und man einfach mal entspannt Fußball gucken kann, wieder ohne das ganze Transfergesabbel im Hintergrund. Auch wenn es natürlich mir auch Spaß macht.
Sehr gut. Mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich sagen. War auf jeden Fall was anderes. Ich denke, das können wir in Zukunft auch so beibehalten mit dann wöchentlichen Talks und das Ganze drumherum. Auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, ein paar Analysen, Einschätzungen getroffen, die man durchaus so weiter verbreiten kann. Und das könnt ihr gerne tun. Die Folge ist natürlich auch nochmal als Podcast hochgeladen und gebt uns auch gerne ein kurzes Feedback zu dieser ersten Leistung. Es hat nicht alles so funktioniert, wie es sollte, das stimmt. technische Probleme. Ich kann jetzt auch nicht so ehrlich sein, ich bin jetzt gerade erstmal aus dem Raum ein bisschen verjagt, aber naja, dann ist dann mal so, wenn es live ist, das geht nicht anders. Und bedanke mich erstmal fürs Zuhören im Namen der 90 Plus und der meinsportradio.de Redaktion und würde sagen, wie ich es immer mache beim Podcast am Ende, mach's gut, bleib sportlich.
Live-Sport auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App. 90 plus on air, Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.